Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich sitze heute hier im turbulenten Berlin Moabit in der Turmstraße. Nämlich in der Geschäftsstelle des Pestalozzi-Fröbel-Verbands und mir gegenüber sitzt die Leiterin der Geschäftsstelle, Bettina Staube. Hallo Frau Staube.
Hallo.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke, dass ich hier zu Gast sein darf.
Herzlich gern.
Worüber wollen wir heute sprechen? Ich versuche es mal ganz kurz zu umreißen. Wir wollen über Kinderrechte sprechen, wir wollen über Elternrechte sprechen, wir wollen über Kinderschutz sprechen und über die Überschneidungen im Ganztag von Schule und Jugendhilferecht. Jetzt gucken wir mal, dass es kein juristisches Proseminar wird. Also ich kann verraten, wir hatten eben ein doch sehr langes Vorgespräch auch und ich glaube, das wird gut. Und wir werden mal gucken, dass wir uns zwischen den Ebenen nicht ganz so sehr verzetteln. Frau Staube guckt ja sozusagen über den Pestalozzi-Fröbel-Verband eher von der Bundesebene auf die Themen. Und dann haben wir die Schulgesetze der Länder, wo wir auf der Landesebene unterwegs sind. Und zwischendurch werden wir über Schule und Kita sprechen. Und wir gucken mal, dass wir mit den Ebenen heute nicht ganz so weit durcheinander springen. Und Frau Staube, fangen wir mal so an. Ihr Verband versteht sich als Forum, ich zitiere jetzt an der Stelle von Ihrer Webseite, als Forum für den Diskurs über die Aufwachsbedingungen von Kindern. Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit?
Das bedeutet in allererster Linie, dass wir uns tatsächlich für ein gutes Aufwachsen von Kindern einsetzen. Und der Diskurs, den organisieren wir einmal mit unseren Mitgliedern, weil wir über Weiterentwicklungsbedarfe im Feld oder auch für eben die Kinder und Jugendlichen, die sich auch aus gesellschaftspolitischen Perspektiven ergeben, immer wieder diskutieren. Das ist so der Diskurs. Aber wir beraten eben auch Politikerinnen und Politiker und sind in Gremien mit vertreten, wo wir dann unsere Position einbringen.
Wer sind Ihre Mitglieder?
Das ist eine breite Mitgliedschaft, die wir haben, reicht von tatsächlich Praktikerinnen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Fachschulvertretungen sind dabei. Wir haben Vertretungen von Hochschulen, also das heißt Professorinnen und Professoren, aber auch genauso Studierende. Und wir haben auch Mitglieder, die aus dem Bereich eher Administration, Verwaltung kommen. Also das heißt, die vertreten dann die Ministerien oder die Kommunen. Und daneben haben wir noch Einzelmitglieder, die sind bei Verlagen beschäftigt. Also wirklich die ganze Breite des Arbeitsfeldes, die sich mit Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen. Und ich habe bestimmt jetzt jemanden vergessen und das tut mir leid.
Welche Themen rund um Kinderschutz und Bildung beschäftigen Sie derzeit besonders?
Ja, wir geben uns, weil wir könnten uns mit allen und vielen Themen beschäftigen und damit wir uns auch ein bisschen fokussieren und beschränken, haben wir in den letzten Jahren immer so ein Jahresmotto entwickelt und 2024, 2025 haben uns insbesondere auch die besonderen Situationen von behinderten Kindern beschäftigt, benachteiligte Kinder im System auch an der Stelle. Aber auch gerade im letzten Jahr haben wir das Ganze auch unter der sehr heterogenen Situation von Familien betrachtet und haben so ein bisschen auch auf das Thema Zusammenhalt, soziale Kohärenz geachtet. Also das heißt, die Chancengerechtigkeit und Teilhabe von Kindern auch zu sichern im System.
Da würde ich eigentlich später nochmal drauf zurückkommen wollen, aber vielleicht können wir trotzdem schon mal ganz kurz anreißen. Sie haben es gerade gesagt, Sie hatten das Thema behinderte Kinder, benachteiligte Kinder im Fokus in dem Jahr. Was haben Sie damit gemacht, mit dem Thema sozusagen? Wie kann man sich das vorstellen?
Tatsächlich versuchen wir das Thema insoweit aufzugreifen in Veranstaltungen, indem wir Impulse setzen mit Beiträgen. Das können Fachimpulse sein von Menschen, die was zu dem Thema zu sagen haben. Und wir haben uns an der Stelle mal ein bisschen darauf fokussiert. Unter dem heutigen Begriff Vielfalt versteht man ja mehr als nur das, oder auch Inklusion versteht man mehr als nur die Kinder mit Behinderung teilhaben zu lassen. Und wir haben aber wahrgenommen und auch durch Rückmeldung unserer Mitglieder, dass insbesondere Kinder, die behindert sind oder von Behinderung bedroht sind, unter diesem breiten Vielfaltsbegriff, diesem breiten Inklusionsbegriff vielleicht drohen unterzugehen. Und deswegen haben wir uns mit deren besonderen Bedürfnissen auch mal auseinandergesetzt und da 2021 ja die Inklusion durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz das erste Mal im SGB VIII mit der ersten Reformstufe aufgegriffen wurde, haben wir uns dann eben auch insbesondere mit der inklusiven Kindertagesbetreuung beschäftigt und schauen dort, dass wir, das ist ein gerade ganz aktuelles Thema, dass wir uns vorbereiten für den Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene, wenn es weitergehen soll mit dem inklusiven Kinder- und Jugendhilferecht. Was bedeutet das für Kinder mit Behinderung in der Kindertagesbetreuung? Weil da kommen auch zwei Rechtskreise zusammen, nämlich die Eingliederungshilfe, wie man früher sagte, SGB 9, SGB 12, die Rechtskreise mit dem SGB 8. Und das ist nicht so einfach zu verschränken. Und man darf sich dann fragen, wie können Kinder bestmöglich in Kindertageseinrichtungen unterstützt werden, die behindert sind. Und wir erleben gerade, das ist ja auch schon durch die Presse sehr viel gegangen, Sekundärausschlüsse von Kindern mit Behinderung. Also wenn das Personal knapp wird in der Kita, werden Eltern insbesondere von behinderten Kindern gebeten, ihre Kinder nicht in die Kita zu bringen oder abzuholen.
Wie kann man das lösen?
Naja, das ist genau die Frage, die wir uns gerade eben auch in dem Fall diskursartig stellen. Was braucht es, damit solche Sekundärausschlüsse nicht passieren und die Benachteiligten, die ohnehin schon Benachteiligten, zu ihren Rechten gelangen? Und da ist es sicherlich einerseits, das versuchen wir als Verband immer mit anzuregen, Strukturdiskussion. Was braucht es dann in der gesetzlichen Regelung? Aber wir unterstützen natürlich auch unsere Praktikerinnen und mit unseren Mitgliedern in der Praxis, dass wir gute pädagogische Praxis, die nicht Kinder exkludieren, um das jetzt mal andersrum zu sehen, tatsächlich voranzutreiben, sondern eben die Inklusion voranzutreiben. Und das hat auch was mit pädagogischer Praxis und Haltung zu tun.
Also Weiterbildung.
Ja, ganz genau. Selbst wenn wir Weiterbildung nicht organisieren, aber wir würden dann tatsächlich immer wieder auch zu Weiterbildung empfehlen. Ein unglaublich wichtiges Feld, weil per Gesetz haben Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe die Aufgabe, sich regelmäßig fort- und weiterzubilden.
Ich würde da nachher nochmal drauf zurückkommen. Wir haben das Thema Inklusion noch ein bisschen weiter hinten. Sozusagen bei mir auf meiner relativ langen Fragenliste. Ich habe es in meiner Anmoderation schon gesagt, wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Kinderschutz sprechen, Schule, Kindertageseinrichtungen, SGB 8, Schulgesetze. Ich würde mal, ja, jetzt müssen wir uns dem Thema, glaube ich, von mehreren Seiten nähern. Vielleicht erstmal eine kurze Begriffsklärung. Wie definieren Sie den Begriff Kinderschutz?
Oh, Kinderschutz ist für mich erstmal ein breiter Begriff, der geht über das reine Sichern des Wohls des Kindes hinaus, umfasst die Prävention genauso wie die Beteiligungsrechte und die Umsetzung der Rechte der Kinder immer auf dem Schirm zu haben. Insofern ist im Grunde genommen nicht der unmittelbare Kinderschutz im Sinne von das Eingreifen durch wen auch immer jetzt gemeint für mich beim Kinderschutz, sondern ich gucke da breiter und der Kinderschutz umfasst dann eben auch den Kindern zu ihren Rechten zu verhelfen.
Okay, jetzt haben wir die Situation, dass wir mit dem kommenden Anspruch auf den Ganztag, auf eine Ganztagsbetreuung, haben wir die Situation, dass wir einerseits eine Regelung haben, die im Sozialgesetzbuch 8 geschaffen wird, also im SGB 8. Und andererseits haben wir die Schulgesetze der Länder, die definieren, was findet eigentlich in den Schulen statt. Jetzt müssen sich diese beiden Rechtsgebiete ja irgendwie miteinander mal ins Benehmen setzen. Wie gestalten wir das eigentlich aus, dass Regelungen des SGB 8 plötzlich in der Schule gelten? Wo sehen Sie im Moment die großen Baustellen im Bereich des Kinderschutzes, so wie Sie ihn gerade definiert haben, in den Schulen, damit sie den Anforderungen des SGB 8 gerecht werden können?
Ja, zuerst mal das Ganztagsförderungsgesetz ist ja in der Tat die Situation, die erstmalig dazu beiträgt, dass die beiden Rechtskreise so verschränkt miteinander auch gedacht werden müssen. Bisher konnten ja, war nicht schön, aber durch die Versäulung der einzelnen Rechtsgebiete, die wir klassischerweise immer haben, ganz gut nebeneinander auch bestehen. Mit dem Ganztagsförderungsgesetz ist es da genauso, wie Sie sagen, der Anspruch besteht aus dem SGB 8 und hat, und das muss man immer wissen, zwei Umsetzungsvarianten lässt er offen. Nämlich einmal die, dass es den schulischen Ganztag gibt. Da hört man schon raus, da hat die Schule eine größere Verantwortung und ist auch in der Regel in der Koordinationsverantwortung. Und dann gibt es aber durchaus auch die Variante, wie wir sie ganz häufig in Berlin, Brandenburg zum Beispiel vorfinden oder historisch begründet sehen, in der Umsetzung mit der Kinder- und Jugendhilfe über Horte. Und da gibt's sozusagen auch zwischen Ost- und Westdeutschland, glaube ich, noch einen großen Unterschied. In Westdeutschland haben wir dann eher die Länder, die auch den schulischen Ganztag, glaube ich, in dem Ganztagsförderungsgesetz sehen und jetzt mit dem 1. August und dem Rechtsanspruch dann das so auf den Weg bringen. Und bezogen auf den Kinderschutz, da stellen sich natürlich interessante Fragen, wenn ich da auf der einen Seite den Anspruch aus einem Rechtskreis habe im SGB VIII, der mit einem Förderauftrag verbunden ist, dessen Zielsetzung im Paragraphen 1 SGB VIII definiert ist und der Förderauftrag ganz klar sagt, es geht um Erziehung, Bildung und Betreuung, dann erweitert sich plötzlich der reine Erziehungsauftrag, den die Schule hat, zu einem auch Betreuungsauftrag oder in dieser Trias, wie wir immer sagen, einem ganzheitlichen Auftrag. Und das muss, glaube ich, sich in den nächsten Jahren noch finden, wie das sich ausgestaltet. Und da sind Ausgangsmodelle wie feste Kooperationen zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe, glaube ich, eine sehr gute, weil hier schon Beteiligte, Beschäftigte aufeinander kommen, die mit einer eigenen Profession, aber eben auch klaren Zielsetzung hier unterwegs sind. Und das gilt es am Lernort Schule mit einem ganzheitlichen Bildungsbegriff auch zukünftig umzusetzen.
Also das finde ich tatsächlich spannend. Also Sie sagten jetzt gerade Erziehung, Bildung und Betreuung. Jetzt würde wahrscheinlich jede Schule sagen, und das Schulgesetz sagt das ja auch, dass das eigentlich an sich schon mit drin ist, aber trotzdem stellt man ja sehr unterschiedliche Praktiken fest. Also wenn man, weiß ja jedes Elternteil, wenn mein Kind aus der Kita rauskommt und eingeschult wird, hat man plötzlich eine komplett andere Schwerpunktsetzung, wo man das Gefühl hat, ja, Erziehung findet auch noch statt, aber jetzt auf einmal ganz viel Fokus auf Unterricht, was in der Kita ja vorher irgendwie komplett anders gewesen ist.
Ja, da muss man sicherlich die jeweiligen Entwicklungen der Schulrechte oder Kinder- und Jugendhilferechte, Kita-Gesetze in den Ländern auch nochmal berücksichtigen. Aber ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Sie haben, wenn das in der Kooperation im Ganztag mit der Kinder- und Jugendhilfe geregelt ist, als Tageseinrichtung die Form, das sind eben sogenannte Horte, oftmals genannt, und die werden beaufsichtigt durch die Kita-Aufsicht. Und da haben Sie eine klare Aufsichtsrolle, die das Wohl des Kindes immer im Blick haben muss. Da kann man jetzt über Standards reden. Die gucken nur auf Mindeststandards. Ne? Sollte nicht dabei bleiben, aber so ist es. Gucken wir auf die schulrechtliche Seite, da haben wir auch eine Schulaufsicht, aber die ist mit ganz anderen Aufgaben betraut. Und das Kindeswohl, die Kindeswohlsicherung, glaube ich, würden die Schulaufsichtspersonen erstmal nicht so im Vordergrund sehen für sich. Sie haben die Schulorganisationen und andere Dinge mit zu berücksichtigen, dass Schule funktioniert. Und ich glaube, das wird interessant sein, und da weiß ich auch, habe ich keinen Überblick drüber, wie sich vielleicht die Schulgesetze der Länder dahingehend schon geändert haben, dass solche Probleme, solche Konflikte, die im Moment aus den beiden Rechtskreisen bestehen, auch schon aufgelöst sind.
Ich würde ganz gerne ein kurzer Schritt zur Seite vielleicht, weil Sie haben es gerade den Begriff Hort genannt und wir reden über den Ganztag und wir reden über die Schule. Vielleicht mal ganz kurz zur Abgrenzung, weil das ist tatsächlich interessant. Also der Ganztag, also Hort ist vielleicht ein bisschen holzschnittartig, sozusagen Betreuung, Erziehung nach dem SGB VIII, Bildung am Nachmittag. Und Schule ist sozusagen das, was vormittags stattfindet. Das wäre dann sozusagen da die scharfe Abgrenzung. Und Ganztag meint eigentlich eine Verbindung von beidem, wo halt eben nicht mehr klar ist, das ist jetzt irgendwie nur Unterricht und Schule und das ist jetzt irgendwie der Hort am Nachmittag, sondern man hat halt gemeinsam ineinander übergehende pädagogische Konzepte, räumliche Konzepte, aber auch personelle Konzepte. Und dadurch ergibt sich quasi diese Notwendigkeit, das zu synchronisieren.
Ja, wobei ich könnte jetzt aus dem Schulrecht, glaube ich, auch sagen, gebundene Formen nach Schulrecht hätten auch heute und früher schon die Möglichkeit gehabt, eine andere Rhythmisierung an den Tag zu legen.
Mit Sicherheit.
Aber in der Tat, ich glaube, das Ganztagsförderungsgesetz trägt dazu bei, dass wir jetzt tatsächlich mit einem gemeinsamen Bildungsverständnis in die Zukunft gucken müssen. Und da gilt es, die unterschiedlichen Professionen und die jeweiligen Bildungsverständnisse auch noch ein bisschen aufeinander abzustimmen. Das ist sicherlich so. Aber ich würde, ja klar, wir haben das ganz oft gehabt, dass wir unter Schule die formale Bildung gesehen haben, das formale Bildungssetting. Und am Nachmittag kamen dann die Kinder- und Jugendhilfe und hat sozusagen nonformal, informale Bildungssetting, also die Freizeitgestaltung auch übernommen. Was gut und wichtig ist, weil wir brauchen diesen ganzheitlichen Ansatz, dass eben nicht nur die formale Bildung am Lernort Schule passiert. Und ich glaube, der Auftrag ist auch mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag schon in der Schule gewesen. Aber durch das Zusammenwirken jetzt im Ganztag kriegt's noch mal wirklich eine neue Dimension.
Ja, jetzt sind wir im Moment auf so einer abstrakten Ebene zwischen Einführung und Beschreibung und Begriffsdefinition. Vielleicht können Sie mal ganz kurz skizzieren, wo finden sich in der Praxis diese Reibungen zwischen Schule und Jugendhilfe?
Sie meinen jetzt in den Systemlogiken oder am Kind?
In der Zusammenarbeit. Am Kind sozusagen, im Bereich des Kinderschutzes. Also wo kollidieren diese beiden Systeme praktisch, dass man sich das mal ein bisschen...
Ich habe ja vorhin den Kinderschutzbegriff schon dargestellt. Der geht ja über das reine Sichern des Wohls der Kinder hinaus.
Ja.
Und trägt ja auch dazu bei, nach meinem Verständnis, dass wir die Rechte der Kinder stärker umgesetzt bekommen. Also da sind wir auf einem guten Weg, aber haben da sicherlich noch nicht das Ende und das Beste erreicht. Und da kommen wir, glaube ich, aus diesen beiden Systemen heraus. Das SGB VIII sieht meines Erachtens das Wohl der Kinder schon länger als Aufgabe. Wir haben viele Regelungen, die dazu beitragen, dass Fachkräfte auch den Kinderschutz umsetzen müssen, ihre Rechte auch gewährleisten. Und da gilt es, das jetzt aus diesen beiden Professionsverständnissen heraus zusammenzuführen. Und das meine ich, das trifft sich im Alltag. Also haben Fachkräfte für den Ganztag, ob das jetzt Lehrkräfte sind oder Pädagoginnen und Pädagogen, die eher den Nachmittag dann abdecken werden, haben die dasselbe Verständnis. Oder in manchen Ländern, Bundesländern, wird ja auch der Nachmittag mit Ehrenamtlern umgesetzt, was dann eine rein schulische Organisation ist. Und gibt es da ein gemeinsames Verständnis davon, was wie der Schulalltag gestaltet wird? Oder verfällt man zu schnell vielleicht auch mehr vom selben in die Tüte zu packen, also noch mehr Schule rein? Und das gilt es, glaube ich, auszutarieren. Und mit Blick auf den Kinderschutz will ich mal sagen, Kinderschutz geht jeden etwas an. Sie genauso wie mich, noch nicht mal in unseren professionellen Rollen, sondern wir alle haben da an der Stelle einen Auftrag dazu beizutragen, dass da ist jetzt der Schutz im Sinne von die Sicherung des Kindeswohls gemeint, nicht mehr Prävention, sondern tatsächlich das Abwenden von Gefährdungen, darauf zu achten. Und wir müssen natürlich auch immer bedenken, wir haben auch einen Teil immer von Fachkräften, und das ist, glaube ich, bei Lehrkräften nicht viel anders, die an der Stelle noch übergriffig sind und die Rechte der Kinder an der Stelle nicht so sehr achten. Und das gilt es nach vorne zu entwickeln. Und solche Präventionen dann letztendlich auch einzusetzen, das kennen wir in der Kinder- und Jugendhilfe zum Beispiel durch Gewaltschutzkonzepte, die Einrichtungen, Tageseinrichtungen auch vorhalten müssen. Und da werden solche Themen auch diskutiert und auch thematisiert. Wie können wir uns als Team, als Fachkräfte, als Pädagoginnen auch schützen? Weil ich glaube, jedem Menschen liegt nahe, dass einmal die Hutschnur platzt. Und da müssen wir aber einen professionellen Umgang haben als Fachkräfte, dass uns das nicht passiert. Und das passiert im Kinderschutz ganz oft auch kollegial. Und das, meine ich, muss ich auch noch etablieren, sodass dann die unterschiedlichen Professionen auch sich gemeinsam zum Kinderschutz verhalten.
Okay, jetzt ist es in Berlin so, also ich setze immer nur die Berliner Brille auf. Sie gucken natürlich aus einer Bundesbrille sozusagen auf das Thema. In Berlin ist es so, dass die Schulen ja schon ihre Gewaltschutzkonzepte vorhalten sollen oder erarbeiten sollen. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, zum Beispiel gerade wenn es um so Fragen wie Hilfekonferenzen und so weiter geht, wo man dann irgendwie so ganz viele verschiedene Akteure an einen Tisch bringen muss, dass es daran ganz oft scheitert, dass es da in diesem Prozess große Probleme gibt. Wo müsste man da vielleicht ansetzen, vielleicht gesetzgeberisch, vielleicht mit anderen Mitteln, damit sowas besser funktioniert? dann mit Hilfekonferenzen einfach zuverlässiger zusammenfinden und dann aber auch zuverlässiger zusammenwirken.
Hilfekonferenzen sind ein ganz wichtiger Baustein an der Stelle und ich weiß gar nicht, wie weit wir zurückgucken müssten, dass die noch nicht selbstverständlich waren. Also insofern sind Hilfekonferenzen, wo die unterschiedlichen Professionen im Sinne eines Kindes zusammenkommen und der Entwicklung von unseren Kindern zusammenkommen, total wichtig. Also insofern ein super Instrument. Nach meiner Erfahrung lässt sich das am besten rahmen, indem man auch tatsächlich die jeweiligen Verpflichtungen, ob das Gewaltschutzkonzepte sind oder so, aber tatsächlich auch an manche Länder gehen, den Weg, dass dann Kooperationsvereinbarungen verpflichtend sein müssen. Mhm. Also das heißt, wann immer ich eine, jetzt ist immer wieder die Frage, Kinderschutz, ist das eine Gefährdungssituation oder geht es eigentlich um eine förderliche Entwicklung des Kindes, um das Kind zu seinem Bildungsrecht kommen zu lassen zum Beispiel, dann muss ich zusehen, dass da die unterschiedlichen Akteure an einen Tisch kommen. Und manchmal helfen dann tatsächlich in der Struktur, solche Vereinbarungen verpflichtend zu machen, was noch nicht in der Praxis immer heißt, dass es dann auch alles super läuft. Aber manchmal braucht's Rahmenbedingungen, rechtliche Regelungen, dass Dinge gesehen werden und weiterentwickelt werden.
Wer schließt diese Kooperationsvereinbarungen?
Naja, also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle, aber nicht selten auch zwischen, ich sage jetzt mal nur in der Struktur bleiben, zwischen Schule und Jugendhilfe. Das ist dann tatsächlich im Ganztag auch heute schon etwas, was nicht ungewöhnlich ist. Und dann gibt es Kooperationsvereinbarungen, die dann greifen und auf die auch aufgebaut werden kann, wenn es jetzt um die ganztägige Förderung geht von Kindern.
Also ich stelle halt einfach mal fest, gerade im Zusammenhang mit diesen Hilfekonferenzen, da sitzen ja im Idealfall eine ganze Reihe an Akteuren am Tisch und irgendeiner fehlt immer. Ich frage mich, wie kriegt man das irgendwie verstetigt oder zuverlässiger hin, dass das Jugendamt kann, dass die Schule sich in der Pflicht sieht, dass Personal da ist, so.
Naja, also wir müssen vielleicht auch nochmal uns vergegenwärtigen, dass es ja immer um eine individuelle Hilfe geht. Mhm. Dann hat ja keine Fallkonferenzen, wo man sich mit einer ganzen Klasse beschäftigt, ja, sondern es geht genau, immer um das individuelle einzelne Kind. Und da muss man natürlich erstmal tatsächlich den Fall so weit begutachtet haben, dass man auch eine Idee hat, wer kann denn hier eine Hilfe leisten, mhm, und wer muss dazu am Gespräch teilnehmen. Da wird man vielleicht nicht immer gleich die Richtigen am Tisch haben, aber so eine Fallkonferenz hat ja das Ziel, den Fall aufzufächern,
ja,
und genau nach dieser individuellen Hilfe hinzuspüren. Und im besten Fall sind ja tatsächlich die Kinder und Jugendlichen, die selbst betroffen sind, auch beteiligt und können auch ihren Bedarf äußern. Und da sind wir, glaube ich, auch als Erwachsene manchmal noch so, dass wir den Kindern gar nicht das zutrauen oder überrascht sind, wie sehr Kinder auch sehr gut selber einschätzen können, was sie brauchen.
Ich würde mal nochmal ganz kurz einen Schritt nach oben gehen, sozusagen in einer Abstraktion. Wie müsste man denn zum Beispiel ein Gesetz ändern oder anpassen oder Verfahren anpassen, dass schulischer Kinderschutz stärker mit dem Verfahren der Jugendhilfe verzahnt wird, strukturell?
Na, ich glaube, die Länder sind da auch gefordert zu prüfen, inwieweit ihre Schulrechte anzupassen sind, dass das eben gut ineinander greift. Oder ne, an anderer Stelle haben sie es eben kommunal, man muss ja auch immer die Limitierung der Länder sehen, was sie regeln können. Also auf einer Landesebene, ob das jetzt Berlin ist oder ganz egal welches Bundesland. Weil eben viele Aufgaben auf der kommunalen Ebene stattfinden. Das ist in Berlin, spielt das jetzt nicht so eine Rolle als Stadtstaat, aber gehen Sie in ein Flächenbundesland, werden Ihnen die Unterschiede ganz schnell deutlich. Und wir haben eben kommunale Schulträgerschaften ganz oft und kommunale Kinder- und Jugendhilfe Verantwortung. Und da müssen dann diese Verhandlungen und Aushandlungen letztendlich auch passieren. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man immer auf Landesebene die entsprechenden Rahmenregelungen fordern müsste, sondern wenn die Verantwortung auf der kommunalen Ebene liegt, dann müssen da auch die Aushandlungsprozesse stattfinden. Ich glaube, womit wir oftmals dann Schwierigkeiten haben, ist, dass die Lösungen dann vielfältig sind, weil unsere kommunalen Gegebenheiten ja, ganz unterschiedlich sind. Und dann kommt manchmal der Ruf so, ja, aber das kann ja nicht sein, da müssen wir ja vereinheitlichen und das muss, ne, gleichwertige Lebensverhältnisse werden. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, die Verantwortung liegen heute ganz stark auf der kommunalen Ebene. Das ist sowohl in der Kinder- und Jugendhilfe so, als auch in der Schulträgerschaft so. Und da müssen die Aushandlungsprozesse passieren.
Was ich auch wahrnehme, haben Sie den Punkt schon oder die Debatte schon so gestreift? Weil Sie sagten, das sind individuelle Prozesse, die dann ausgehandelt werden müssen vor Ort. Ich nehme oft wahr, in Debatten um solche Fragen, die irgendwo individuell ausgehandelt werden müssen, da kommt dann oft die Frage nach, na, wie kontrollen wir denn das? Was sind dann sozusagen die Qualitätskennzahlen, mit denen wir dann rangehen können, um zu überprüfen, ob was funktioniert hat? Wie gucken Sie auf diese Debatte? Oder gibt's da Kennzahlen, die man definieren kann, wo man sagt, dann ist der Kinderschutz gelungen?
Also ich persönlich, das ist jetzt tatsächlich mal ein bisschen jenseits von PV-Themen gerade, ne, an der Stelle, muss man sagen. Ich persönlich bin für ein Monitoren und Steuern tatsächlich auch von bestimmten Ressourcen, die letztendlich dahinter stecken. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich habe das auch zu häufig in der Kinder- und Jugendhilfe erlebt, dass selbst die Menschen ja auch wissen wollen, funktioniert denn das, was wir machen? Also bleiben wir bei im Kinderschutz- und Hilfeplanverfahren oder Hilfekonferenz. Da wollen die Menschen doch auch anschließend wissen, hat das denn was gebracht? Ja. Also insofern kann ja keiner absprechen, dass er nicht selber guckt, hat's denn funktioniert? Und nichts anderes ist ja letztendlich Controlling und Monitoring nur in einer größeren Dimension gedacht. Und ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich auch ehrlich machen. Das brauchen wir, um auch Ressourcen nach vorne zu steuern. Aber es darf natürlich nicht unter einem Spardiktat oder sowas sein, sondern es muss schon die individuelle Hilfe und den Bedarf desjenigen, um den es gerade geht, auch decken. Und da sind wir im Kinderschutz, weiß ich nicht, ob jetzt nur rein SGB 8 betrachtet oder an der Schnittstelle zur Schule, weiß ich nicht, ob wir da gerade auskömmlich unterwegs sind sozusagen.
Wird dem Thema dann genug Rechnung getragen bei der Ausgestaltung des Ganztags im Moment?
Ja, wir beschäftigen uns in diesem Jahr als Pestalozzi-Fröbel-Verband tatsächlich ganz schwerpunktmäßig mit dem Ganztag, eben letztendlich auch, weil er am 1.8. dann in Kraft tritt mit dem ersten Jahrgang. Und ich würde sagen, doch, die Diskussionen sind schon vielfältig, aber haben sich natürlich, seitdem das Gesetz verabschiedet wurde, erstmal um so rahmengebende Dinge hat man sich beschäftigt, ne? Wurde Geld investiert und geguckt, ob das Geld auch ankommt und umgesetzt wird. Und jetzt geht es tatsächlich so, je näher wir dem Rechtsanspruch, dem Inkrafttreten kommen, mehr um die inhaltlichen und Ausgestaltungsfragen. Das wäre so meine Wahrnehmung.
Okay, und sind wir da aber schon auf einem guten Weg jetzt im Moment beim Umfang der Debatte, wie sie geführt wird, oder müsste das noch intensiver geführt werden?
Na, bundesweit müssen wir sagen, da haben die Kommunen große Sorge, dass sie den Rechtsanspruch sicherstellen können. Das ist sicherlich eine bundesweite Betrachtung und regional. Ich würde sagen, in Berlin, Brandenburg haben wir eine Situation, dass wir da nicht so große Probleme haben, weil wir einfach aus einer Geschichte kommen, wo tatsächlich die Schulkindbetreuung nichts Außergewöhnliches für uns ist, in welchem Modell es auch immer war. Und insofern glaube ich, dass da auch gute Voraussetzungen sind, das weiterzudenken. Und es gibt eben dann tatsächlich ja auch bis hin zu Empfehlungen der KMK, wie so eine Weiterentwicklung der Qualität im Ganztag erfolgen kann, an denen sich ja auch alle orientieren können. Und das ist ja völlig egal, welche Ebene.
Wo sehen Sie die Risiken, wenn schulische und sozialpädagogische Strukturen nicht hinreichend aufeinander abgestimmt sind?
Naja, es darf uns kein Kind verloren gehen, ne? An der Stelle, muss man sagen. Und da bin ich eher schon wieder dabei zu sagen, Kinderschutz geht uns alle an. Wir müssen da alle hingucken und wir müssen alle dazu beitragen, dass die Kinder zu ihren Rechten kommen, auch Mitwirkungs-, Beteiligungsrechte genauso, ob das jetzt in der Schule oder in der Kinder- und Jugendhilfe ist. Das wäre mir dann völlig egal. Da sind alle in der Verantwortung.
Da würde ich mal ganz kurz zur Seite gehen mit der Diskussion. Beteiligungsstrukturen, da haben wir vorhin im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen aufdröseln, wo ist der Unterschied eigentlich zwischen Beteiligungsstrukturen in der Kita und Beteiligungsstrukturen in der Schule? Vielleicht können Sie das mal ganz kurz darlegen. Wie sehen Beteiligungsstrukturen in der Kita im Moment aus? Wo ist da das Kind sozusagen im Prozess dabei?
Mhm. In der Kita müssen wir ganz kurz gucken, wie alt sind die Kinder? Und ganz häufig werden die Rechte der Kinder da auch im Kleinkindalter natürlich noch durch die Eltern vertreten, keine Frage. Aber man muss ja sehen, dass die Erziehungsverantwortung der Eltern dauerhaft besteht. Wir haben keine Kita-Pflicht, da ist es ein bisschen anders in der Schule. Und weil wir keine Kita-Pflicht haben, haben die Eltern die Erziehungsverantwortung und übergeben die am Tag für einen Teil, für ein paar Stunden an Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas. Und damit haben die Eltern natürlich erstmal hohe, starke Mitspracherechte, was in der Kita passiert. Das ist auch in den Ländergesetzen so vorgesehen. Deswegen haben wir angefangen von Elternversammlungen über sogenannte Ausschüsse, Kita-Räte und wie sie alle heißen, in den Kitas die Regelung. Und dann kommt natürlich auch jetzt verstärkt hinzu, dass die Kinder auch zu ihrem Recht kommen sollen und mitwirken. Und deswegen ist es mehr denn je selbstverständlich, dass auch Kitas Kinderräte haben, Beteiligung über Partizipation sicherstellen. Ein ganz, ganz großes Thema, was in den letzten Jahren zu einer starken Weiterentwicklung schon geführt hat, dass Fachkräfte tatsächlich auch in der Ausgestaltung des Tages die Kinder viel stärker beteiligen. Ja. Manchmal findet das sogar Ausdruck in der Form der Arbeitsweise. Wenn man zum Beispiel die offene Arbeit sieht in der pädagogischen Tätigkeit, dann ist es so, dass die Kinder ja auch an der Stelle bestimmen können, womit sie sich an dem Tag beschäftigen wollen. Und die Fachkraft sieht sich dann eben als Unterstützerin an der Stelle, die Kinder zu fördern. Gucken wir jetzt auf die Schule. Da sind die Kinder grundsätzlich schon mal älter. Also sprich, wie sind da die Elternrechte? Ne? Werden sicherlich durch das zunehmende Alter der Kinder, durch die eigenständige Selbstvertretung ja auch abgelöst. Und dennoch wirken Eltern ja trotzdem mit in den Schulgremien und so weiter. Also Beteiligungsstrukturen gibt es hüben wie drüben, sind einerseits altersabhängig und dann aber vom Rechtskonstrukt auch nochmal unterschiedlich, weil das Schulrecht eben ein anderes ist als die Kinder- und Jugendhilfe.
Was ich total spannend finde, bei dem, was Sie jetzt gerade noch mit erwähnt haben, Ausgestaltung des Alltags, da haben Sie gerade auch schon ein paar Worte zu verloren, dass Kinder in der Kita sehr stark an der Gestaltung ihres Alltags beteiligt sind. Da sind wir in der Schule komplett weg von. Also die Kinder bekommen irgendwann am Schuljahresanfang oder am Halbjahresbeginn irgendwie einen Stundenplan. Und da steht dann drin, von 8 bis 8.45 Uhr ist dann Mathe, von 9.50 Uhr bis sowieso ist dann halt irgendwie Deutsch. Also da gibt es diese Eigenständigkeit an der Stelle dann so gar nicht mehr, lustigerweise.
Ja, da ist die Schule strukturgebender. Aber ich will schon auch noch mal, also
ist das ein Rückschritt?
Weiß ich gar nicht. Also an der Stelle müsste man eher noch mal auf Schulen schauen, die Schulpreise abräumen, wie da die Rhythmisierung auch wieder ist und inwieweit da Kinder und Jugendliche schon beteiligt werden. Aber klar, die Schule hat durch den Auftrag natürlich auch eine stärkere Rhythmisierung vorgegeben, was sich eben in Stundenplänen widerspiegelt und so weiter. Und das ist eben auch ein Teil von Schulorganisationen. Und da ist ja auch noch mal eine andere Form des Lernens, des organisierten Lernens, ganz großer Bestandteil kognitives Lernen noch mal anders, als ich jetzt in der Kindertagesbetreuung im vorschulischen Alter unterwegs bin, wo es tatsächlich ja, und das ist ja auch etwas, was uns sehr wichtig ist als Pestalozzi-Fribbel-Verband, dass wir darauf hinwirken zu sagen, der Bildungsauftrag in der Kita, eben dieser Förderauftrag, diese Trias, Erziehung, Bildung und Betreuung, ist so zu verstehen, dass er ganzheitlich ist, aber, und jetzt kommt der große Unterschied zur Schule, eine andere Lernform ist, nämlich das Spiel als das Lernsetting des Kindes begriffen werden muss. Das finden Sie unglücklicherweise nicht im SGB 8 definiert beim Förderauftrag, weshalb wir als PfV einen Vorschlag gemacht haben, an der Stelle auch den Paragraphen 22 Absatz 3 weiterzuentwickeln und das Spiel als die Lernform des Kindes in diesem vorschulischen Alter auch aufzugreifen.
Sie haben gerade unter anderem auch gesagt, da müsste man mal gucken, bei den Schulen diese Schulpreise abräumen. Da sind tatsächlich eine ganze Reihe an Schulen dabei, die ich weiß nicht, ob der Begriff tatsächlich passend ist, aber da vielleicht bedürfnisorientierter unterwegs sind in dem Sinne, als dass sie den Schülerinnen und Schülern das ein Stück weit freilassen, wie sie ihren Tag strukturieren. Die können sich natürlich von den Stundentafeln nicht freimachen, aber die bringen da ein bisschen mehr Flexibilität rein. Und die Frage, die sich mir in dem Moment stellt, gerade auch interessanter, wenn sie auch sagen, Spiel als Lernform, zumindest für den vorschulischen Bereich, müsste da dann eventuell eine sinnvolle Forderung sein, zu sagen, wir wollen mehr Flexibilität, wie wir sie im Moment in der Kita haben, bei der Strukturierung des Tages, nicht auch verpflichtend in die Schule übernehmen?
Ich will die Frage mal auch mit einem kleinen Seitenausblick beginnen. Oder die Antwort. Wir machen heute noch, genau, wir machen ganz viele Seitenausblicke. Aber tatsächlich haben Sie ja Schulen mit einem bestimmten pädagogischen Ansätzen, Montessori-Schulen, Waldorf-Schulen, die ja in der Tat schon anders an das Thema herangehen.
Wobei das aber freie Schulen sind, da muss man das
nochmal sagen. Ja, klar. Aber auch auch nach Schulrecht könnte eine staatliche Schule ja in einer bestimmten Ganztagsform eine völlig andere Rhythmisierung an den Tag legen. Und es spricht ja auch nichts dagegen, Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen. Nur da sind wir halt im Spannungsfeld, dass eben eine Schulstruktur organisatorisch anders aufgebaut ist, ne? So, aber ich wollte vorhin sagen, mit meinem Ausblick auf die Schulpreisgewinner, dass es ja auch anders geht. Und ich finde, da lohnt es sich manchmal hinzugucken, was können wir davon lernen? Mhm. Und dann bleibt immer noch die Frage, und wie verschränken wir das zur förderlichen Entwicklung von Kindern? Muss ja nicht immer der Kinderschutzbegriff fallen. Förderlichen Entwicklung von Kindern, wie verschränken wir dann bestimmte Systeme?
Wir kommen halt von einem Themenkomplex in den nächsten. Also, da haben Sie natürlich recht. Eine Schule kann natürlich auch mal für sich gucken, was machen andere Schulen möglicherweise anders oder was machen andere Schulen möglicherweise besser. Jetzt ist es ja aber so, gerade, also so Schulentwicklungsprozesse dauern Jahre. Das sind jahrelange Aushandlungsprozesse. Also ich weiß zum Beispiel, jetzt ein anekdotisches Beispiel, an der Schule eines meiner Kinder haben wir die Rhythmisierung des Schultages tatsächlich verändert. Da ging es um die Frage, wie lange dauert eine Unterrichtseinheit, wie lange sind die Pausen. Das war innerhalb der Schulgemeinschaft ein zweijähriger Aushandlungsprozess, bis wir dann sozusagen an den Punkt gekommen sind, dass wir dann irgendwie einen neuen Tagesablauf hatten. Wenn ich jetzt aber die Punkte aufmache, über die wir jetzt schon gesprochen haben, also über die Frage von, wie wird eigentlich Unterricht gestaltet und so weiter, sind diese Prozesse ja noch viel, viel länger. Und das ist dann natürlich in dem Moment sozusagen der Frage unterworfen, wie verhält sich eine einzelne Schulgemeinschaft dazu? Ist sie gewillt, diesen Prozess zu gehen? Ist sie in der Lage, diesen Prozess zu gehen? Das sind ja auch ganz viele Sachen, die man abwägen muss. Oder müsste man nicht eher sagen, wenn wir über diese Verschränkung von verschiedenen Rechtsgebieten sprechen, man regelt das schulgesetzlich einheitlich und sagt, ihr stellt euch jetzt darauf ein, weil wir legen das jetzt als Schulgesetzgeber fest.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, gesetzliche Regelungen rahmen das immer sehr gut, was vor Ort passiert. Ja. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht diejenige, die immer nach Gesetzesgebung ruft, um etwas vor Ort zu gestalten. Ich finde, da liegt heute schon ganz viel Möglichkeit. Und ja, Aushandlungsprozesse, die brauchen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, bestimmte Dinge weiterzuentwickeln. Und vielleicht macht man das an anderen Beispielen noch mal fest. Wir haben die inklusive Kindertagesbetreuung seit 2021. Und ich will schon noch mal sagen, dass es nicht für Pädagoginnen selbstverständlich ist, inklusiv zu arbeiten, also sprich auch mit behinderten Kindern zu arbeiten. Und ich kann das auch insoweit nachvollziehen, wenn eine Erzieherin, die diesen Beruf gelernt hat, sagt, na, hätte ich mit behinderten Kindern arbeiten wollen, wäre ich Heilpädagogin geworden. Aber wir müssen, und da ist sozusagen jetzt, wir müssen die richtigen Menschen zusammenbringen. Wir müssen da multiprofessionell denken. Und das gilt für die Kinder- und Jugendhilfe im inklusiven Ansatz, genauso wie für die Schule, dass wir da gucken, dass wir unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen und auch tatsächlich einbringen können. Und das macht sich jetzt sind wir wieder im Ganztag, auch tatsächlich an unterschiedlichen Professionen dann fest, die im Ganztag tätig sind. Weil da kommen unterschiedliche, ne? Ich bin Lehrkraft oder ich bin Pädagogin, eher Sozialpädagogin oder so etwas. wo dann die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Und das bringt einen weiter. Aber es sind Aushandlungsprozesse, die manchmal brauchen.
Da bin ich vorher bei Ihnen. Also ich habe es ja auch jetzt im Gespräch schon fallen lassen. Und im Vorgespräch haben wir auch drüber gesprochen. Ich bin ja Elternvertreter und das mit großer Begeisterung eben, weil ich diese Aushandlungsprozesse in Schulgemeinschaften wirklich interessant und spannend finde. Insofern rennen Sie damit bei mir wirklich auch offene Türen ein. Nur weil ich gerade merke, Sie haben es gerade das Thema Inklusion nochmal aufgemacht. Und ich finde, da wird es wirklich deutlich. Also die Darstellung ist ja immer, alle Schulen in Berlin sind inklusiv arbeitende Schulen. Das ist ja der schulgesetzliche Wille sozusagen. Faktisch ist etwas anderes. Also ich erlebe das bei ganz vielen Eltern, dass die sagen so, nee, wir bekommen hier für unser Kind nicht die notwendigen Angebote, nicht die notwendigen Hilfen. Diese Schule arbeitet nicht so inklusiv, wie wir es eigentlich bräuchten, damit unser Kind damit arbeiten kann. Jetzt sind wir ja gleichzeitig bei dem Punkt, und da sind wir dann auf der Ebene der Schulentwicklung, da, dass eine Schulgemeinschaft sich entscheiden muss, wir begeben uns auf einen bestimmten Weg, weil wir beispielsweise im Bereich des inklusiven Arbeitens ein bestimmtes Ziel haben. Die Schulgemeinschaft kann aber auch sagen, dafür haben wir jetzt gerade keine Priorität. So, und dann findet es halt nicht statt. So, und das sind dann Momente, in denen ich mich frage, kann man denn da so weit gehen, dass man sagt, dann überlassen wir den Aushandlungsprozessen in Schulen, oder müsste man da nicht sagen, wir machen es rechtlich wirklich so verbindlich, dass man wirklich was machen muss? Gerade wenn wir, wie gesagt, also da komme ich jetzt wieder zurück aufs eigentliche Thema, die Verschränkung dieser beiden Rechtsgebiete.
Ich versuche das erst nochmal zu beantworten aus dem, wie Sie es dargestellt haben. Ne? Braucht es da nicht manchmal Rahmensetzungen, damit auch was passiert? Es wird, das war ja meine These ist, es wird immer von den Menschen vor Ort auch abhängig sein. Und klar, gut sind solche Prozesse, wenn sie auch begleitet werden. Also tatsächlich, wenn man nicht nur Gesetze in Kraft setzt oder ne, sagt, das ist aber jetzt das, wie wir arbeiten sollen, sondern das durch Begleitprozesse unterstützt. Und ich will da an der Stelle mal Beispiele nennen, dass wir ja im Bereich der Kindertagesbetreuung die sogenannten Bildungs- und Orientierungspläne haben, der Länder, die ja den Bildungsauftrag letztendlich auch untersetzen und nach denen auch mittlerweile in fast, ich glaube mittlerweile in allen Ländern, tatsächlich auch verpflichtend gearbeitet werden muss. Solche Prozesse sind natürlich noch besser. In der Praxis kommen sie an, wenn sie über Begleitprozesse installiert werden. Und dann nehmen dann Bundesländer, in denen solche neuen Bildungs- und Orientierungspläne verabschiedet werden, dann tatsächlich auch Prozesse der Unterstützung und Implementierung Geld in die Hand, damit tatsächlich Fortbildungen, Weiterbildungen passieren, damit Fachkräfte vor Ort diesen Auftrag verstehen, umsetzen, lernen. Und das ist natürlich immer am allerbesten. Und hier müsste sowas auch passieren. Beim Ganztag, wenn ich jetzt die ganztägige Förderung habe, wo sind die Orte, an denen Tandems aus Schul- und Schullehrkräften und Pädagogen aus der Kinder- und Jugendhilfe zusammen Fortbildungen wahrnehmen, um an einem gemeinsamen Bildungsverständnis zu arbeiten. Und ich glaube, selbst auch eine Schulleitung, wenn die hat ja eine zentrale Funktion, ja. Wenn die ein gutes Selbstverständnis von einem guten Ganztag hat, dass sie dann auch viel in die Gremien hinein bringen kann und da viel, viel bewirken kann. Also es braucht immer solche gewissen Motoren dann noch in Einzelpersonen. Aber Sie haben ja gefragt, müsste man das nicht stärker verpflichten? Ich weiß nicht, ob es immer nur die Verpflichtung ist. Ich fände es besser, wenn manchmal neue Gesetze durch Begleitprozesse in die Fläche getragen werden und wir auch mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel bei den Beteiligten haben, ob das nun Eltern sind, die so einen Bildungsauftrag einer Kita auch verstehen müssen, oder auch Eltern in der Schule, die vielleicht ein inklusives Verständnis auch nochmal nahegebracht werden muss, weil unter Inklusion wird eben oft heute der breite Vielfaltsbegriff verstanden, um Chancenungleichheiten stärker natürlich auszugleichen.
Sie haben gerade was gesagt, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Dieses Thema, Eltern müssen auch diese Bildungsprozesse verstehen. Darüber haben wir im Vorgespräch vorhin schon mal darüber gesprochen. Dass es natürlich für Eltern auch unfassbar schwierig ist und sein kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur den Kita-Zeitraum nehmen, das sind halt diese 3-4 Jahre, manchmal auch nur 2 Jahre, da sozusagen so tief reinzufinden, dass man als Elternteil wirklich wirksam werden kann, daran mitzuarbeiten, mitzugestalten, bevor man dann eigentlich auch schon wieder raus ist. Also ich merke das auch in der Schule, also eigentlich alles, was ich als Elternvertreter in der Schule meines Kindes mache, oder der größte Teil davon, wird mein Kind wahrscheinlich gar nicht mehr wirksam erreichen, weil das einfach so langfristige Prozesse sind.
Ja, und es kommt noch was, finde ich, viel Interessanteres dazu. In jeder Phase erleben Eltern etwas Neues, was sie nicht unbedingt mit ihrer Bildungsbiografie abgleichen können. Ihre eigene Kita-Zeit, das haben sie mir auch im Vorgespräch verraten,
war völlig andere als die meiner Kinder, ja.
So ist es. Und das heißt, ich habe natürlich als Elternteil auch immer den biografischen Abgleich. Mhm. Und wenn es dann noch so ist, dass die eigenen Kinder in dieselbe Kita gehen, in die ich schon als Kind gegangen bin, dann hat man natürlich ganz starke Assoziationen. Und wenn das dann nicht zusammenpasst, dann muss erklärt werden, dann muss mitgenommen werden, dann muss informiert werden. Umso wichtiger werden die Prozesse. Aber manchmal ist es dann auch so, dass es nicht im Selbstverständnis liegt von auch pädagogischen Fachkräften, die das nicht auf dem Schirm haben, sodass man die Eltern auch nochmal mitnehmen muss. So im Sinne von, zwischen deiner Kita-Zeit und heute hat sich ein bisschen was verändert. Und das trifft genauso auf Schulzeit zu.
Ja.
Also ich habe dieselben Ansprüche oder wie ich selber persönlich Schule noch erlebt habe, hatte nichts mehr mit dem zu tun, was dann im Alter meines Kindes war, als er zur Schule gegangen ist. Also natürlich schon noch, Schule ist schon noch Schule, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine, dass ich einfach auch Mitwirkungsrechte oder eben andere Dinge, die Bedeutung der Gremien verändert haben. Zu meiner Zeit war das noch nicht so.
Nee, da kann ich mich jetzt in meiner eigenen Schulzeit auch nicht dran erinnern. Also ganz banales Beispiel, der Elternabend. Also da gibt's so, wie wir den Elternabend heute leben und leben sollten, und dem Elternabend, den meine Eltern vielleicht noch besucht haben in den 90ern, ein Riesenunterschied. Einige waren Informationsabend der Klassenleitung, wo sie den Eltern gesagt hat, was machen wir hier gerade, schön, dass sie da waren. Und heute sind es halt Elternveranstaltungen, wo die Klassenleitung Gast ist.
Ja.
So. Also ja, da haben sich Sachen definitiv verändert.
Ja, und ich finde es auch richtig, weil ich glaube, wir müssen Schule auch wirklich mehr als Lern- und Lebensort von jungen Menschen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, begreifen. Und da ist, glaube ich, da ist wirklich noch, sehe ich noch Weiterentwicklungsbedarf. Und das aus den, nicht nur jetzt in diesem Setting, sondern tatsächlich, wie können wir das so gestalten, dass Kinder und junge Menschen, Kinder und Jugendliche sich an dem Ort wohlfühlen. Das hat ja auch was mit Wohlbefinden, mit Kinderschutz zu tun. Und genauso aber auch gerne lernen und fürs Leben lernen, wie man immer sagt. Tatsächlich, wie lernen wir da heute? Und ich finde es absolut richtig, wie sich das in den letzten Jahren hin zu Kompetenzentwicklung verändert hat, sowohl im schulischen Bereich als auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Weil ich glaube, wir sind einfach in einer ganz anderen Gesellschaft, wo diese Kompetenzen viel stärker eine Rolle spielen als Wissen, was ich mir durch, jetzt vielleicht noch aus meiner Kindheit gesprochen, durch Auswendiglernen angeeignet habe.
Ja.
Ich muss viel mehr Techniken beherrschen heute. Und ich glaube, da haben wir, wenn man ja den Untersuchungen auch glauben darf, dass es den jungen Menschen gerade nicht so gut geht, auch seelische Belastungen da sind. Und ich glaube, da haben wir noch viel zu tun, dass wir junge Menschen so ausstatten, dass sie auch, viel bemühtes Wort, aber tatsächlich auch eine gewisse Resilienz mitbringen und den Umgang von Problemlagen auch lernen. Und da ist natürlich absolut wichtig, dass Fachkräfte, Lehrkräfte wie pädagogische Fachkräfte Vorbildfunktion auch haben.
Zum Thema Resilienz und Lern- und Lebensort aber auch, da kenne ich mich jetzt tatsächlich an der Stelle nicht aus. Ein Thema, was in Schulen einfach oft ein Thema ist, sind Gruppengrößen, Lautstärke, Raumgrößen, wie viele Erholungsflächen haben Kinder. Das nehme ich in Kitas anders wahr. Also ich habe das Gefühl, dass die Flächen in Kitas großzügiger bemessen sind pro Kind.
Na, also das so? Würde ich nicht sagen. Nee? Also okay. In vielen Bundesländern.
Also ich weiß ja nicht, dass Sie frei sind.
Naja, in vielen Bundesländern haben wir wirklich Orientierung über dann eben auch die erlaubniserteilenden Behörden, die ja den Kitas oder auch Horten die Betriebserlaubnis erteilen. Da spielen dann Quadratmeter schon eine Rolle. Und ich sag mal, die liegen irgendwas bei 3,5 vielleicht bis 5 Quadratmeter, habe ich jetzt in anderen Bundesländern so im Kopf. Und man muss einfach mal sagen, ein deutsches Huhn im Freiland leben, dem werden auch 4 Quadratmeter zugesprochen. Also ich weiß nicht, ob wir da wirklich so von so viel mehr Raum reden können, wenn so ein kleines Huhn schon 4 Quadratmeter zugesprochen wird nach Tierschutzrecht und so weiter. Und wir bei Kindern tatsächlich in einer Quadratmeterzahl auch rechnen, wo ich finde, dass da ist noch Luft nach oben. Klar, da werden jetzt Innenräume von Außenräumen auch unterschieden. Man muss das schon nochmal relativieren, aber ich weiß gar nicht. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich ein Buch geschenkt bekommen, in dem werden Kindertageseinrichtungen unter architektonischen Gesichtspunkten dargestellt.
Das Buch kenne ich auch. Das habe ich auch zu Hause.
Das ist so wunderbar, weil man da sieht, dass es nicht immer nur eine Raumfrage ist, sondern es ist wirklich eine Gestaltungsfrage.
Ja.
Und wenn wir uns das jetzt nochmal vergegenwärtigen, dass Sie möglicherweise und auch ich nicht so lange am Tag zur Schule gegangen sind, sondern ja unsere Kinder und Jugendlichen gerade durch schulischen Ganztag längere Zeit an der Schule verweilen, dann müssen wir natürlich auch eine Umgebung schaffen. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, wenn wir gerade auch auf alte Gebäude blicken, die diese Logiken noch nicht haben, diese Grundsätze nicht drin haben. Und das finde ich dann wichtig, dass dann da auch entsprechende Flächen da sind, die nicht schulisch genutzt werden, sondern tatsächlich auch für Freizeitangebote.
Ich glaube, wir reden vom selben Buch. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber ich habe mal eine kleine Rezension so geschrieben. Ich packe sie einfach in die Shownotes. Ich fand, das ist ein tolles Buch. Und das ist auch so international, wo in welchen Ländern wird wie, werden Räume wie geschaffen und wie gestaltet und so. Und das ist großartig und sehr ansehnlich. Und ja, es muss halt mehr Lebensort tauglich sein.
Ja, in jedem Fall. Und das ist auch, ich finde, das ist auch etwas, wo die Kinder ein Recht drauf haben. Sie haben vielfältige Rechte, sie haben eben auch ein Recht auf Spiel. Und das endet ja nicht mit der Kindergartenzeit, um jetzt nochmal diesen Spielbegriff, den ich vorhin eingebracht habe, für die Kindertagesbetreuung. Sondern Kinder haben ein Recht auf Spiel. Und wenn wir immer mehr die Situation haben, dass Kinder am Tag mehr in der Schule verweilen, dann muss ich dafür auch sorgen, dass da genügend Raum für da ist. Und ich bin mir sicher, das passiert in ganz vielen Schulen. Aber wir müssen halt auch immer auf die Raumsituation schauen, auf die Gebäude schauen, wie wir das optimal ausnutzen oder auch weiterentwickeln können.
Okay. Weil ich mich gerade gefragt habe, daher kam eigentlich meine Frage, ob wir da im Kita-Bereich andere Regelungen haben als im Schulbereich, ob man dann durch die Ausgestaltung des Ganztags dann allein schon dadurch nochmal Räumlichkeiten anpassen müsste oder neu schaffen müsste.
Ja, sicher. Wir haben, wie gesagt, diese erlaubniserteilenden Behörden oder auch Kita-Aufsicht genannt, die auf solche Raumstandards auch mit achten. Das braucht man eben, um überhaupt eine Erlaubnis zu bekommen. Sie haben ja auch eine Erlaubnis für den Schulbetrieb, so ist es ja nicht. Und da müssen auch Räume vorgehalten werden, die entsprechend sind. Für mich ist der Punkt, ich kann die Sachen singulär betrachten oder ich denke sie jetzt zusammen am Ganztag. Und da meine ich, müssen die Sachen zusammen gedacht werden und dann auch entsprechend Räume geschaffen werden, dass Kinder am Lebensort Schule sowohl im schulischen Kontext lernen können, aber auch Freizeitaktivitäten nachgehen können. Und umso wichtiger ist es, dass wir wirklich auch im Ganztag schauen, haben wir alle Professionen oder haben wir alle Angebote? Haben wir alle Bildungsbereiche genügend bedacht, ob das jetzt das mathematisch-naturwissenschaftliche oder sprachlich ist oder eben auch das musisch-kulturell ganz anders nochmal Bildungsbereiche abdenkend?
Ja. Was mir halt durch den Kopf ging, das ist wirklich eine ganz praktische Fallgestaltung. Wir haben ja in Berlin seit Jahren das Problem mit den Überbelegungen an den weiterführenden Schulen, insbesondere da. So, und jetzt haben wir das, wieder ein anekdotisches Beispiel, die Schule meiner Tochter, das ist eine weiterführende Schule, die ist sowieso, auch weil es eine Pankow-Schule ist, seit Jahren überbelegt und wir hatten jetzt am Jahresanfang die Situation, dass das unmittelbar vor Schuljahresbeginn oder vor Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr ein Urteil gab eines Berliner Gerichts, was geurteilt hat, dass noch weitere Kinder aufgenommen werden mussten, die vorher im Aufnahmeverfahren abgelehnt worden sind. Das führte dann zu Klassen mit 36 Kindern. Also diese Schule hat jetzt 3 Klassen, 3 siebte Klassen mit jeweils 36 Kindern. das Verwaltungsgericht hat gesagt, ja, alle klar, machen wir so. Aber kinderschutzrechtlich natürlich eine Katastrophe, wenn man eigentlich sagt, wir haben bestimmte Erwartungen an Flächen, an Größen, an Nutzbarkeiten.
Ja,
wie würde sich das ändern? Also wie würde sich sozusagen da der Blick ändern, wenn man sagt, man legt die Maßstäbe des SGB 8 aufs Schulrecht an?
Ich kenne mich jetzt an der Stelle, also ich kenne weder das Verwaltungsgerichtsurteil, was jetzt hier gerade von Ihnen eingebracht wurde, noch kenne ich ja die konkrete Situation,
aber wäre das möglich dann zu sagen, wir machen so eine Überlegung?
Na, das ist aus meiner Sicht an vielen Fällen, in den Fällen schon der Fall, wo beispielsweise eine Tageseinrichtung den Ganztag mitgestaltet. Also wir haben in einzelnen Bundesländern ja durchaus die Horte.
Ja.
Die ja eine Tageseinrichtung sind, eine Erlaubnis haben. Und jetzt haben wir natürlich auch in den Bundesländern, die sowas regeln, Horte, die an Schulstandorten sind. Das ist nichts Neues. Mhm. Und da wird natürlich darauf geguckt, dass auch nicht zu viele Klassenräume als Räume hinzuzählen, die für die Kapazitätsgrenzen, und da gibt es ganz klar auch Kapazitätsgrenzen, herangezogen werden, damit es nicht in, ich bleib mal dabei, Käfighaltung endet. Mhm. Und insofern muss man diese Perspektiven immer mit berücksichtigen, wenn jetzt die Kinder- und Jugendhilfe mit drin ist und das über die Verantwortung in Kooperation Schule-Jugendhilfe passiert, dann habe ich diese Aspekte drin. Habe ich die Umsetzungsform als rein schulischen Ganztag, wo die Schule die Hauptverantwortung hat, dann trägt die Schulbehörde die Verantwortung, dafür auch Mindeststandards sicherzustellen. Und ich kenne mich jetzt an der Stelle mit dem Berliner Schulrecht nicht hinreichend aus, aber normalerweise hat man ja genau solche Schwellenwerte, wo dann Klassen auch nochmal geteilt werden müssen, weil das nicht mehr zumutbar ist, dass dann auch eine Schulorganisation, eine Klassenorganisation wirklich zielführend ist. Also es gibt immer solche Schwellenwerte, wo ab dem x-ten Kind dann auch die Klasse geteilt werden muss.
Ja, also diese Schwellenwerte gibt es an sich in der Theorie. So. Jetzt merke ich aber gerade, und das ist jetzt keine Frage an Sie, weil da haben Sie ja gerade gesagt, da sind Sie nicht tief genug in der Materie drin, aber ich versuche es mal ganz kurz aufzudröseln. Wir haben einerseits natürlich das schulische Interesse, geregelten Unterricht zu erteilen, dann gibt es ein Interesse des Schulträgers, der sagt, wir müssen Kinder mit Schulplätzen versorgen, und dann gibt es ein Gericht, was auch wieder ein Urteil getroffen hat. Also wir haben da quasi, ich sag mal, drei verschiedene Akteure mit drei verschiedenen Interessenlagen drin in diesem Verfahren. Und dann würde ja jetzt, wenn Sie sagen, so wie Sie mir da gerade geschildert haben, noch ein vierter Akteur mit dazukommen, der dann sagt, jetzt haben wir aber Schwellenwerte, die nicht mehr überschritten werden dürfen, dann müsste man da tatsächlich ja nochmal anders mit umgehen.
Das wäre dann der Fall, aber ich bin mir sicher, dass, ich meine, da sind Sie wieder in diesem Spannungsfeld. Sie haben unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Interessen, und die gilt es vor Ort natürlich auch auszuhandeln und umzusetzen. Und wie gesagt, ich kenne dieses Verwaltungsgerichtsurteil nicht. Das ist echt nicht so meine Perspektive und mein Schwerpunkt oder unser Schwerpunkt als PfV. Aber ja, klar, wäre das schon gut, wenn die Aushandlungen auch im Sinne von den Lernmöglichkeiten und förderlichen Rahmenbedingungen für Kinder getroffen würden.
Ja.
Da wären wir dann wieder bei den Kinderrechten.
Genau, da wären wir wieder bei den Kinderrechten, genau. Und da würde ich jetzt ich wollte jetzt gar nicht auf diese die Gerichtsurteil, wo wir jetzt so drauf kapriziert haben, irgendwie so festnageln, gar nicht. Ich merke einfach nur, dass sozusagen dadurch, da ja nochmal eine weitere Rechtsnorm mit dazukommt, und das dann sozusagen nochmal anders wirkt. Das ist interessant.
Aber wir müssen uns immer vergegenwärtigen, wir haben schon ganz oft die Situation, dass Jugendhilfe und Schule zusammenwirken. Und aus dem heraus bringt es manchmal andere Spielregeln mit,
ja.
Aber die gilt es immer im Einzelfall zu betrachten und auch umzusetzen. Und das ist immer von Aushandlungsprozessen begleitet. Und die unterschiedlichen Interessen liegen ja auch zum Beispiel in Elternrechten. No, das kann ich ja auch, bin ich mit all dem einverstanden, was an Schule oder in Kita passiert. Das kann ich ja auch sozusagen nochmal auf diese Dimension heben. Und dann, klar, dann versuche ich natürlich auch meine Interessen dann jeweils durchzubringen.
Da haben Sie gerade eine fantastische Brücke gebaut, Frau Staube. Elternrechte, Kinderrechte, Kinderschutz, was ja auch oft der Fall ist, und haben Sie gerade gesagt, dass Interessen sich widersprechen oder auch Gesetze gegeneinander stehen oder Rechte gegeneinander stehen. Und es gibt ja auch, es gibt tatsächlich Kinderrechte, die nicht synchron sind mit Elternrechten. Und oftmals haben Eltern vielleicht einen Anspruch oder ein Recht, wo man einfach sagen muss, nee, da ist das Kinderrecht jetzt dann in dem Moment je wichtiger. Also beispielsweise bei der Einschränkung von bestimmten Erziehungsmethoden, nenne ich es jetzt einfach mal, wo man sagen muss, nee, da ist das Kinderrecht jetzt gerade ein bisschen gefährdet bei diesen Erziehungsmethoden, aber das gibt es natürlich noch auf anderen Ebenen.
Darf ich an der Stelle dazu sagen, bitte, dass Elternrechte immer da enden, wo der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie das Kindeswohl berührt sind. Also das heißt, wir haben auch Einschränkungen bei Elternrechten zugunsten der Kinderrechte. Nicht nur umgekehrt. Ich hatte Ihr Beispiel gerade genau andersrum verstanden. Aber tatsächlich sind natürlich die Erziehungsmethode ein ganz wichtiger Punkt. Also wo endet das? Und das ist eben auch nicht scharfkantig. Das ist kein schwarzer Strich, den man zieht und sagt, jetzt ist aber das noch Elternrecht und das andere ist jetzt kindeswohlgefährdend und wir müssen da mehr die Stärkung der Rechte der Kinder betrachten. Aber klar ist, dass ganz häufig auch um den Kinderschutz herum das auch in einem Spannungsfeld steht, dass Kinderrechte versus Elternrechte gesehen werden. Das macht sich aber in der Regel im Kern, glaube ich, immer an Erziehungsfragen fest.
Und jetzt haben Sie gerade sozusagen noch die dritte Ecke dieses Dreiecks mit reingesetzt, nämlich den Staat, der einen eigenen Bildungsauftrag hat. Also in den Schulen hat der Staat einen eigenen Bildungsauftrag. Wo erleben denn aus Ihrer Sicht Fachkräfte besonders häufig diese Spannungen zwischen Kinder- und Elternrechten und vielleicht auch staatlichen Bildungserziehungsrechten gegenüber dem Kind?
Na, vielleicht formulieren wir es erst nochmal tatsächlich, manchmal hilft es ja, so grundsätzlich zu gucken und dass das Grundgesetz ja tatsächlich auch etwas, wo man hingucken sollte, dass ja das Grundgesetz formuliert und über allem wacht der Staat. Und das betrifft genauso die Erziehung in der Familie oder auch eben das Wächteramt des Staates, wenn wir dann eben Erlaubniserteilungen brauchen zur Betreuung von Kindern. Und eben auch, da haben wir es dann im Artikel 7 eher, auch tatsächlich im Schulbereich. Und ich glaube, dieses Wächteramt des Staates, da müssen wir gucken, wie weit reicht denn das rein? Weil wenn ich grundsätzlich, bleib jetzt erstmal bei der Erziehungskompetenz, der Eltern bin und das ein hohes, schützenswertes Gut ist, dann kann ich natürlich auch berechtigterweise fragen, ja, und wo endet das denn? Wo muss denn das Wächteramt greifen? Ja. Und deswegen sind wir beim Wächteramt, glaube ich, ganz häufig eher bei dem unmittelbaren Schutz vor Gefährdung als der optimalen Umsetzung von Rechten von Kindern. Sie verstehen den Unterschied, ne?
Also bei dem einen reden wir über Kindeswohlgefährdung durch häusliche Gewalt. Ja, und bei der anderen Frage von, wie bringen wir Beteiligungsrechte gut an den Staat?
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, immer etwas, das staatliche Wächteramt, da wird der Maßstab angelegt, dass wirklich Gefährdung, unmittelbare Gefährdung von Kindern ferngehalten werden.
Ja.
Und alles da oben, da drüber, ist sozusagen auch so ein bisschen auf der offenen Skala nach oben zu Qualitätsfragen. Und wie kommen wir dazu, dass wir die Rechte der Kinder allgegenwärtig haben und berücksichtigen? Und das macht sich ja auch an dem Begriff, den wir auch in der Kinder- und Jugendhilfe ganz häufig oder im pädagogischen Kontext benutzen, des Adultismus. Also wo nutze ich meine Macht als Erwachsener gegenüber Kindern aus? Und fehlerhaft aus? Also wo nutze ich sie, missbrauche ich sie? Und ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich auch in dieses Dreieck damit berücksichtigen müssen. Also wir haben Elternrechte, wir haben aber auch Mitwirkungsrechte und das versuchen wir über Gremien herzustellen. Und deswegen gibt es sowas in der Kindertagesbetreuung genauso wie in der Schule. Und die Frage ist dann immer, wie stehen die Dinge zueinander und wie können wir das im besten Sinne von Kindern und Jugendlichen tun?
Also Sie sagen, die Lösung ist eigentlich, wenn es um Qualitätsfragen geht, also wir haben ja gerade gesagt, ne, das eine ist sozusagen die Gefährdung, die unmittelbare Gefährdung vom Kind fernhalten, und der andere Teil des Schutzauftrags sind Qualitätsfragen. Da kann ich ja dann eben nicht mehr sagen, ich greife jetzt hier ins Erziehungsrecht der Eltern ein, weil Beteiligung ist halt nur so ausgestaltet oder so ausgestaltet, sondern da sagen Sie dann, da kann man dann nur Strukturen schaffen, die das ermöglichen.
Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Strukturen sind. Ich habe es ja versucht, an den jeweiligen Rechten der Parteien festzumachen und dass wir das ganz häufig in Strukturen wie Gremien schon leben. Okay. Das meine ich, ne? Und da kann jeder seine Interessen vertreten, aber er ist natürlich auch nur so stark, wie der Personenkreis um seine Rechte weiß. Das hatten wir vorhin schon mal. Was wissen Eltern heute aus der Kita oder aus der Schule, welche Rechte sie haben? Und müssen wir da nicht manchmal begleiten und informieren, weil sich es vielleicht auch eben biografisch nicht mehr abzeichnet? Und auf der anderen Seite, was müssen wir tatsächlich unmittelbar in den über die Gremien sicherstellen? Ja, so. Bisschen verloren habe ich mich jetzt, glaube ich.
Es ist auch tatsächlich, also ich merke das auch gerade, es ist auch schwierig, weil das so ein, also ein sehr breites Thema und auch ein sehr tiefes Thema mit ganz vielen Ebenen, da sozusagen den immer wieder auf den Faden zurückzuziehen und zu gucken, wo kamen wir jetzt gerade her, wo gehen wir jetzt hin.
Ja, aber ich kann es vielleicht auch nochmal festmachen.
Ja.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir uns auch als PV gerade viel damit beschäftigen, dass die Rechte von Kindern mit Behinderungen in der, ne, zum Ausdruck kommen. Und wir erleben, glaube ich, bei Eltern, wenn wir jetzt nochmal da einen Blick auf die Eltern werfen, dass sie oft ganz gut informiert sind, was ihre Rechte sind. Und das ist auch gut so, dass sie das sind. Und trotzdem sind sie aber auch manchmal in Überforderungssituationen mit ihren behinderten Kindern. Und wie können wir da zum Beispiel auch gut unterstützen? Und das geht dann im Extrem wieder nur im Einzelfall. Aber wir müssen auch, und da wollte ich vorhin das zum Ausdruck bringen, wir müssen auch die Institutionen so weit bringen, dass jeder da ein Stück weit für die andere Perspektive mitdenkt. Und dann wird es auch gut, so glaube ich. Ja.
Wenn Sie das Thema Inklusion aufmachen, weil da fällt mir das immer wieder auf, dieser Widerspruch zwischen Elternrechten, Kinderrechten und auch Rechten und Pflichten von Institutionen. Das haben wir auch ganz oft in dieser Berliner Debatte über Inklusion an Schulen. Dann heißt es ganz oft, die Eltern haben ein Elternwahlrecht und können sich überlegen, welche inklusive Schule sie nehmen, ob sie das Förderzentrum nehmen oder die allgemeine Schule. Und da ist ja aber die Regelung eigentlich eine andere. Also die Inklusion ist ein Recht des Kindes, kein Wahlrecht der Eltern. Also die Eltern können ja eigentlich nicht entscheiden, mein Kind hat ein Recht auf Inklusion, sondern das Kind hat das Recht auf Inklusion. Darum muss der Staat dann in dem Moment sagen, wir bieten deinem Kind in jedem Fall eine inklusive Schule. Thema Förderzentren ist immer komplett, also merkwürdige Debatte, die wir da führen. Aber ich finde, an der Stelle wird dieses Spannungsfeld halt immer wieder besonders sichtbar.
Ja, würde ich auch
sagen. Und da werden wir auch nicht, ich habe das Gefühl, wir kommen überhaupt nicht weiter in dieser Diskussion.
Na, das weiß ich nicht. Also, wenn wir das System, die Systeme so begreifen, ob das Schule ist oder Kindertagesbetreuung, wenn wir die Systeme so begreifen, dass die Menschen, die dort beschäftigt sind, auch zum Teil eine anwaltschaftliche Funktion für Kinder und Jugendliche übernehmen, dann glaube ich, kommt das wieder in ein ausgewogenes Verhältnis und Spannungsfeld, ne? Das, wo wir immer drinstecken sozusagen. Aber ich mache es mal an einem Beispiel fest für die Kinder- und Jugendhilfe. Man hat in den 90er Jahren angefangen, darüber nachzudenken oder darauf in dem Sinne über die Kita zu sprechen, dass sie Dienstleister ist. Und zwar Dienstleister im Sinne zur Sicherstellung von Familie und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich finde, das hat noch nie gegolten, weil die Kita immer einen eigenen Bildungsauftrag hatte.
Ja.
Und dieser Bildungsauftrag die bestmögliche Förderung des Kindes enthielt oder schon immer enthalten hat. Und wenn ich mir jetzt dann angucke, ich soll mich als Einrichtung, ja, die Eltern haben weitreichende Erziehungsrechte und können mitbestimmen, was in der Kita passiert, auch pädagogisch. Aber ich habe doch immer da auch die Pädagogen, die den Auftrag haben gegenüber dem Kind. Also insofern habe ich diese Eindimensionalität im Sinne von Kitas in Dienstleistungseinrichtungen nie verstanden, nie geteilt, sondern sind einfach eine ganz eigenständige Institution. Und man kann jetzt nicht sagen, sie dienen ausschließlich nur der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern haben mit ihrem eigenen Auftrag auch die Bildungs- und Chancengerechtigkeit von allen Kindern mitzudenken. Und insofern kommen sie in so eine anwaltschaftliche Situation. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen.
Ja, verstehe ich. Und da
finde ich haben wir nie bei Schule diskutiert, ne? Nee, Schule Dienstleistung ist.
Nein, haben wir bei Schule nie diskutiert. Aber ich finde es auch interessant, also wenn Sie sagen, sozusagen in der Kita soll der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter. Aber ich habe so das Gefühl, dass genau das eigentlich irgendwie vielleicht der breite Konsens irgendwann gewesen ist, wo sich alle darauf verständigen konnten, darum brauchen wir Kitas.
Ja, das
ging ja auch. Ich sage nicht, dass es richtig ist.
Nee, das ging ja auch das ging ja auch mit dem Rechtsanspruch einher, in der Tat, ne? Also, genau. Tatsächlich die Frauenerwerbstätigkeit war ja eine wichtige Säule bei der ganzen Thematik und wir sehen es ja auch heute in den Debatten. Kindertagesbetreuung wird ganz häufig in dem Kontext diskutiert und als notwendig formuliert, dass wir das erstmal brauchen, dass die Frauenerwerbsquote dann auch entsprechend hoch sein kann oder jetzt in der ganzen Teilzeitdebatte tatsächlich dann auch die Personen, egal jetzt ob Frauen oder Männer, also Eltern, hinreichend arbeiten können und nicht Teilzeit arbeiten müssen, weil die Betreuungssituation einfach nicht so optimal ist. Und ich will nur sagen, darauf darf man die Diskussion nicht verkürzen. Und wir brauchen da, glaube ich, eine stärkere Lobby auch für Kinder an der Stelle. Das ist etwas, was wir ein Stück weit als Verband machen. Wir versuchen, den Dingen, den Themen, die Rechte der Kinder betreffen oder eben gute Aufwachsensbedingungen herstellen, gerecht zu werden und fokussieren uns dann auf einzelne Themen.
Also das hat die Diskussion, so wie ich sie auch wahrnehme, dass wir eigentlich ganz viel noch viel, viel mehr über die Qualität von Kitas diskutieren müssen, als hauptsächlich über die Frage, es dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ja, das ist.
Der Punkt kommt zu kurz.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eben nicht nur eine Betreuungseinrichtung, sondern es ist eine Einrichtung mit einem eigenständigen Förderauftrag, heißt es laut Gesetz. Wir verkürzen das ganz häufig auf Bildungsauftrag. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass für Kitas eben auch heute Bildungspläne, wie sie auch genannt werden, gelten, nach denen Kitas arbeiten müssen. Und solange das nur so eindimensional unter der Vereinbarkeitsbrille besprochen wird, kommt diese andere Perspektive schlichtweg zu kurz. Und da ist wieder die Frage, wie können wir das stärker nach vorne tragen? Viele Menschen sagen heute, Kita ist Bildung. Das ist auch gut und richtig, aber es steckt eben mit mehr Konsequenzen dahinter, als man das erstmal nur mit diesem Schlagwort versteht. Und da kommen wir auch nicht umhin, eine gewisse Komplexität wahrzunehmen im Spannungsfeld von eben Elternrechten, Kinderrechte und eben den Organisationsformen, wo wir durch Kindertagesbetreuung und Schule eben die Aufwachsensbedingungen, die Lernbedingungen für unsere Kinder rahmen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Debatte dieser Komplexität gerecht wird, die wir im Moment führen?
In meiner Fachbubble vielleicht schon, okay. Aber ich glaube gesellschaftlich nein. Und da bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass wir im Moment zu wenig Lobby für Kinder haben. Da bin ich ganz bei Herrn Elmar Fa'alani. Da müssten wir viel mehr, also ich vermisse manchmal so ein bisschen die Personen, die wirklich für unsere Kinder einstehen, egal was kommt. Also Familienpolitikerinnen und Familienpolitiker oder Kinderpolitikerinnen und Politiker, könnte man ja auch sagen, die sich da wirklich ohne und auch richtig auch in eine Streitkultur gehen, um sich dann für die Interessen von den jungen Menschen einzusetzen.
Also was mir tatsächlich fehlt, da würde ich vielleicht ganz gerne noch einen persönlichen Satz irgendwie mit ranhängen. Also ich stimme Ihnen da komplett zu und was mich halt in dieser ganzen Debatte um Kinder ganz oft stört, das ist ein Satz, der irgendwie eigentlich nett gemeint klingt, so Kinder sind unsere Zukunft. Und ich habe immer das Gefühl, dieser Satz vergisst ja eigentlich, dass Kinder ja auch ein Recht auf Gegenwart haben. Also nicht nur sozusagen Ressource dieser Gesellschaft für irgendwann mal in ein paar Jahren sind. Die können in 10 Jahren wertvoll sein, wenn wir jetzt genug Geld reinstecken, sondern die Kinder haben ja ein Recht auf Gegenwart, ein Recht auf Kindheit. Und irgendwie Kindheit findet in den Diskussionen irgendwie gar nicht statt.
Ja, das stimmt. Also Kinder sind unsere Zukunft, impliziert eben genau das, was sie sagen. Also wir machen sie stark für eine Zukunft, das ist auch gut und richtig, aber Kinder haben eben auch ein Recht auf Gegenwart, wie sie sagen, finde ich eine schöne Formulierung. Ich sage immer, sie haben ein Recht auf Alltagsleben und sie haben ein Recht darauf, nach ihren Rechten, nach ihren UN-verbrieften Rechten sozusagen auch als Rechtsträger gesehen zu werden. Das klingt schon wieder so verwaltungsmäßig, aber wir müssen uns ja auch vergegenwärtigen. Ich glaube, Sie hatten das vorhin selber schon mal reingebracht. Es geht ja hier nicht um das Recht der Eltern, einen Betreuungsplatz in Anspruch zu nehmen, sondern das Kind ist Rechtsträger an der Stelle und hat das Recht auf Erziehung, Bildung und Betreuung. Und im Schulischen verhält sich das dann ein bisschen anders, durch die Schulpflicht, keine Frage. Aber letztendlich haben Kinder eben auch ein Recht auf Bildung. Und das müssen wir, glaube ich, auch mit Blick auf die Zukunft besser hinbekommen, weil wir die Gegenwart gestalten müssen. Und da bin ich dann bei Ihrem Satz, den ich ziemlich zutreffend finde.
Ich würde da ganz gerne mal anknüpfen bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Kinderrechte oder Kinder als eigene Rechtsträger, da sind wir wieder bei der Frage der Inklusion. Also Kinder haben ja auch ein Recht auf Teilhabe. So, und da kann man doch nicht sagen, man schickt die Kinder halt auf irgendwelche gesonderten Bildungseinrichtungen, wo sie aber eigentlich mit dem Rest der Gesellschaft irgendwie nichts mehr zu tun haben. Das ist halt so ein bisschen, also diesen Begriff Elternwahlrecht an der Stelle wirklich sehr, sehr kritisch betrachte.
Es ist sicherlich auch etwas, was wir noch zukünftig stärker in den Blick nehmen müssen. Das kommt aber auch wieder aus diesen Rechtskreislogiken heraus. Weil eine Familie mit einem behinderten Kind hat halt die Hilfe über nicht das SGB VIII bekommen, sondern über SGB XII, SGB IX, Teilhabe insbesondere SGB IX. Und aus dieser Logik heraus und das mit Blick auf das Anstehende, den Referentenentwurf sollen wir ja jetzt noch in diesem Frühjahr bekommen, einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, wo ja versucht wird, die Hilfe aus einer Hand zu organisieren, müsste sich das zukünftig auch stärker auflösen, diese unterschiedliche Betrachtung. Und wir müssen auch strukturell diskutieren, kann man dann noch Einrichtungen, die eine Sonderform darstellen, ne, Förderzentren, noch unter dem Inklusionsbegriff und der gelebten Inklusion noch tragen? Oder kommen wir andersrum auch zu der Erkenntnis, wir werden vielleicht für manche Kinder, jetzt bleibe ich wirklich mal bei Behinderungen, bei Kindern mit Behinderungen, werden wir vielleicht auch zur förderlichen Unterstützung zu dem Ergebnis gelangen, dass dann vielleicht für einzelne schwerstbehinderte Kinder solche Förderzentren wirklich ein guter Ort der Förderung sind. Das ist im Moment noch offen, aber unter dem Inklusionsgedanken erleben wir, zumindest im Kindertagesbetreuungsbereich, in den letzten Jahren, dass Sondereinrichtungen, Sonderkitas stärker zugunsten der Inklusion aufgelöst werden und nicht alle Kinder, die behindert sind oder von Behinderung bedroht sind, heute schon in Regelkitas sind, aber doch in den letzten Jahren ein steigender Prozentsatz. Und klar, wenn ich jetzt sage als Elternteil, ich fühle mich aber in einem Förderzentrum besser aufgehoben mit Blick auf die Bedarfe meines Kindes und ich sehe die da besser unterstützt als an einer Regeleinrichtung, dann glaube ich, muss man dem Wunsch in gewisser Weise auch Rechnung tragen. Kann man jetzt nicht sagen, du bist aber verdonnert, in eine Regeleinrichtung zu gehen.
Aber wie kollidiert es dann mit dem Recht auf Teilhabe des Kindes an der Gesellschaft?
Das ist sicherlich dann die Ausgestaltungsfrage. Immer mehr reine Förderzentren oder Schulen als Förderschulen werden ja auch heute inklusiver gedacht. Das heißt, also ich habe einen gewissen Anteil von Kindern mit Behinderungen und daneben auch noch andere Kinder, aber es sind dann eben im Moment noch besondere Einrichtungsformen.
Das sind die inklusiven Schwerpunktschulen
hier. Genau, das sind die inklusiven Schwerpunktschulen oder dann, man kann auch an mancher Stelle sagen, die Integrationskindergärten und so weiter. Aber also wir wirken schon darauf hin, dass sich diese Systeme auflösen. Wir brauchen jetzt erstmal diese Reform, die wird auch als Verwaltungsstrukturreform aufgrund dessen so bezeichnet, damit erstmal die Hilfen auch stärker aus einer Hand kommen. Und danach müssen diese qualitativen Untersetzungen tatsächlich auch diskutiert werden.
Ja, also jetzt kurz was Anekdotisches nochmal dazu. Also ich fand es halt wirklich, wirklich schade und wirklich traurig. Ich habe das erlebt in der Kita-Gruppe meines Sohnes. Der hatte einen Freund gehabt, der hatte eine Trisomie. Der war in der Kita-Gruppe ganz regulär dabei, ne? Die Frage stellte sich auch irgendwie nie. Er hat ein bisschen Hilfe bekommen, aber war halt irgendwie mit dabei. Und in dem Moment, als es darum ging, dass jetzt alle Kinder in die Schule kommen, hieß es dann auf einmal plötzlich, nee, aber auf unserer Grundschule nicht. Und das ist halt, was ich wirklich tragisch finde, weil man halt schon eigentlich weiß, dieses Kind ist, kommt sozusagen in der Gruppe Gleichaltriger klar und kann da irgendwie gut mit leben. Warum nimmt man dieses Kind nicht mit? Aber das ist jetzt nur so ein kurzer anekdotischer Gedanke.
Nee, das sind auch immer wieder tatsächlich Ausstattungsfragen. Also wie kann das Schulbegleitung, wie kann das Kind durch Schulbegleitung entsprechend unterstützt werden, dass sein Nachteil ausgeglichen wird? Und ich glaube, da sind wir noch zu weg von guten Lösungen, dass wir da auch weiter schauen müssen, dass Eltern beraten werden, tatsächlich jetzt doch auch wenigstens zu versuchen.
Ja.
Ich bin da immer wieder auch überrascht, wie viele gute Beispiele wir da haben, wo Eltern sich durchgesetzt haben. Das meinte ich vorhin auch. Ne? Eltern sind nicht selten sogar ziemlich gut informiert, was da ihre Rechte sind von Kindern mit Behinderung. Aber manchmal erleben sie eben auch Unsicherheiten. Oder sie werden durch so ein bisschen das System verunsichert. Ne? Ist das nicht vielleicht doch besser in einem Förderzentrum oder nicht in einer Regelschule und so weiter? Und da, finde ich, müssen wir als Gesellschaft noch, glaube ich, auch eine Weiterentwicklung durchlaufen, dass das selbstverständlicher ist.
Okay, Sie sprachen vorhin von einem Referentenentwurf, der wohl irgendwie in Arbeit sein soll und der jetzt kommen würde. Was haben Sie Wünsche an diesen Referentenentwurf als PfV, wenn Sie jetzt sagen können?
Ja,
das hätten wir gern.
Ja, wir haben durchaus, sehen wir den Bedarf auch für die Kindertagesbetreuung, da eine Weiterentwicklung vorzunehmen. Und ich kann da jetzt nicht vorgreifen. Wir haben nächste Woche erst Vorstandssitzung. Da werden wir uns versuchen, eine Position zu erarbeiten, was wir letztendlich auch glauben, was wir mit Blick auf die frühe Bildung inklusiv auch noch weitermachen können, weil es einfach deklaratorisch da drin zu haben, Kindertagesbetreuung soll inklusiv sein oder ist ab jetzt inklusiv. Und ja, die Ländergesetze führen das auch weiter aus, müssen sie ja auch, Bildung an der Stelle oder Kindertagesbetreuung ist ja auch Kommunal- und Länderhoheit. Aber strukturell muss man da, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, weil die Kindertagesbetreuung ist im SGB 8 insoweit etwas Besonderes, als dass sie ja ein Gruppensetting ist, die Tageseinrichtung. Anders als in anderen Hilfebereichen, die das SGB auch noch regelt, Hilfen zur Erziehung zum Beispiel, ne? Das ist dann eine Einzelhilfe. Und da denken wir gerade drüber nach und erarbeiten uns Positionen und wollen die dann auch im Gesetzgebungsprozess mit einbringen.
Okay. Ich würde mal so einen halben Themensprung machen. In diesem Themenkomplex, Abwägungsbereich zwischen Kinderschutz, Kinderrechten ist eine Diskussion, die wir im Moment oft führen. Darüber haben wir neulich am Telefon gesprochen. Die Frage der sozialen Medien. Die Nutzung von sozialen Medien durch Kinder und Jugendliche. Da gibt es verschiedene Diskussionen. Die einen fordern ein grundsätzliches Social-Media-Verbot bis zu einem Alter von. Da gehen entspannt wieder auseinander. Manche sagen 13, andere sagen 16. Andere sagen nein, auf gar keinen Fall. Aufgrund der Inhalte, die man in den sozialen Medien so vorfindet oder generell im Internet vorfindet. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich die Frage, bevor wir anfangen, vielleicht mal zu diskutieren, welche neuen Herausforderungen aus Ihrer Sicht entstehen für Kinder?
Na, da fange ich vielleicht vorne an. Wir haben tatsächlich 2024 haben wir das Thema auf einer Bundesfachtagung bewegt. Und zwar Kindheit heute zwischen Digitalität und Materialität. Also auf der einen Seite sind wir historisch betrachtet in der Linie von Friedrich Fröbel mit seinen Spielgaben, die ganz haptisch sind, mit denen Kinder die Welt erklärt wurde. Und auf der anderen Seite erleben wir aber heute, dass Kinder aufwachsen in einem digitalen Zeitalter, wo ich vielleicht virtuelle Bauklötze habe oder Spielmaterialien. Und wir haben uns damit beschäftigt, weil wir uns die Frage gestellt haben, ist das eine besser als das andere? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen beide Welten miteinander denken. Und das, ich fand das hervorragend, welche Vorträge wir dort gehört haben, wie bestimmte, sage ich jetzt ganz bewusst, haptische Erfahrungen gemacht werden müssen, um den digitalen Raum erstmal zu verstehen.
Okay.
Und das hat mir aufgezeigt, wir müssen eine Transformation hinbekommen zwischen dem, was wir mit den, ich bleib mal bei den Spielgaben von Fröbel, ich kann aber auch jedes andere Spielzeug nehmen, in der Transformation hin zu einem digitalen Zeitalter merken müssen. Ich muss erst bestimmte Sachen erfahren haben, haptisch, wie sie sich anfühlen, damit ich es in der digitalen Welt überhaupt einordnen und verstehen kann. Und jetzt komme ich, ich habe ein bisschen ausgeholt, jetzt komme ich zu dem Social-Media-Bereich. Das ist ja auch etwas, was ich auch erstmal verstehen muss, was da passiert. Und insofern fällt es mir außerordentlich schwer, und wir haben da als PfV an der Stelle auch im Moment keine Position zu, ob es jetzt ein Verbot geben soll oder ab einer bestimmten Altersgrenze, sondern ich glaube, aus unserer Logik heraus und mit dem, was ich gerade erzählt habe, müssen wir es Kindern und Jugendlichen begreifbar machen, was da passiert. Und da würde ich zum Beispiel auch die Anbieter ein Stück weit mit in die Verantwortung nehmen, weil es gibt ja auch Menschen, die damit Geld verdienen.
Ja.
Und die Betreiber haben aus meiner Sicht da auch eine Verantwortung. Aber und insofern darf man auch da wieder die Rechte der Kinder nicht vergessen, die ein Informationsrecht eben haben. Mhm. Und insofern ist das ganz spannend, was da gerade passiert. Das zu diskutieren zeugt von einem Aushandlungsprozess, wie wir das an der Schnittstelle zwischen Informationsrechten, Teilhaberechten von Kindern und Jugendlichen, aber eben auch den Schutzrechten, die wir wahrnehmen müssen über staatliche Wächteramt wieder, was da gerade passiert. Und das ist für mich der absolute Spiegel gerade dieser Aushandlungsprozesse. Jetzt komme ich zu meiner Vorrede. Warum muss ich es erst begreifen, buchstäblich, was da passiert, in dem digitalen Zeitalter, weil ich dann, glaube ich, auch einen richtigen Umgang damit lerne.
Ja.
Und das müssen wir schon früh anfangen. Das erleben wir, dass Kinder im Kinderwagen eben schon auf dem Handy spielen und nicht mehr die Natur draußen betrachten oder sich um sich herum gucken, was passiert im Verkehr oder so, sondern völlig gebannt sind und fixiert sind. Und da müssen wir schon, da haben wir einen Auftrag, keine Frage, auch Kinder insofern zu schützen, aber ihnen vor allen Dingen auch den sachgemäßen Umgang damit beizubringen. Und da sehe ich das schon auch früh in der Kita als eine Aufgabe. Da finde ich es auch persönlich nicht richtig, wenn Kitas sagen, digitale Medien kommen ganz raus, weil dann kann ich auch darüber nachdenken, muss der Kassettenrekorder jetzt dann auch abgeschafft werden?
Ja.
Also dann ist es ja wieder so eine grundsätzliche Frage. Aber ich habe auch genauso gut Verständnis für nicht nur Kindertagesstätten oder auch Schulen, die Regeln finden, dass das Handy in bestimmten Zeiten nicht erlaubt ist. Dafür habe ich auch genauso Verständnis, weil es gilt auch eine Gruppensituation herzustellen, in der dann sich konzentriert wird auf Lernen oder Spielen oder was auch immer.
Die Aushandlungs- oder den Aushandlungsprozess hatten wir tatsächlich auch an der Schule meines großen Kindes. Na, da, also spielt dann so die Frage die Rolle, warum braucht ein Kind dieses Gerät jetzt im schulischen Kontext? Wann sollen sie es nutzen dürfen, wann sollen sie es nicht nutzen dürfen, mit welcher Beschreibung, mit welcher Begründung? Und wenn man sagt, bis zu einer bestimmten Altersgrenze, warum ist es danach denn, oder warum soll es danach erlaubt sein? Was ist sozusagen die Entwicklungsschwelle des Kindes, ab der man sagt, jetzt dürft ihr die Smartphones hier auch im Schulgelände benutzen? Und dann in welchen Zeiträumen irgendwie?
Das sind ja, ohne Heranführung. Ja, und ohne Heranführung, was da passiert und wofür die Dinge eben auch genutzt werden können oder was sie auch gar nicht leisten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Insofern hilft es auch nichts, das Verbot einfach auszusprechen. Der Kindergarten war mal verboten. Das war im 19. Jahrhundert. Und
Sozialistengesetze, ne, die Zeit.
Ja, ein bisschen eher, genau. Und 1800, ich müsste jetzt wirklich genau nachgucken, um 1860 herum. Und was hat's gebracht? Der Kindergarten hat weltweit eine Verbreitung erfahren. muss man so sagen. Also die Frage ist umgekehrt. Wir haben in 35 Ländern mindestens haben wir das Wort Kindergarten verankert. Also er hat ja ein richtiger Exportschlager gewesen zur damaligen Zeit. Es bleibt ja so ein bisschen die Frage offen, was wäre eigentlich gewesen, wenn es kein Verbot gegeben hätte?
Der bildungspolitische Streisand-Effekt.
Ja, aber das ist, ich bin nicht so sehr diejenige, die mit Verboten arbeitet, sondern tatsächlich eher die Notwendigkeit sieht, da Menschen heranzuführen, mitzunehmen. Und da finde ich, das gilt auch hier bei den sozialen Medien. Und was immer wieder überraschend finde, diese Diskussion wird ganz häufig geführt, indem man über die Kinder und Jugendlichen spricht, aber nicht mit ihnen. Und das ist irritierend für mich. Sie merken schon an meinem Schmunzeln, für mich unvorstellbar, solche Diskussionen ohne Kinder und Jugendliche selbst zu führen. Und ich meine, wir haben bis hin zu Kommunalverfassungen die Rechte der Kinder zum Teil geregelt über die Bundesländer, sodass da Kinder und Jugendliche in all den Dingen, die sie betreffen, alle ihre Belange zu beteiligen sind. Und das ist, finde ich, ist mir gerade im Moment noch zu Erwachsenen diskutiert, wieder über das Verbot oder mögliche Verbote gesprochen wird.
Das finde ich interessant, aber das müsste ich jetzt dann irgendwie selber nochmal recherchieren, aber wie das eigentlich in Berlin ist mit Kinder- und Jugendrechten und Selbstvertretungen. Also wir haben ja eine Schülervertretung, über die Landesebene, also die Landesschülervertretung beispielsweise, die aber einen Vertretungsauftrag ausschließlich für schulische Angelegenheiten hat.
Ja, wir haben.
Wer macht dann die ganzen anderen Themen, die noch neben der Schule liegen?
Ja, genau. Und wir haben in Brandenburg seit 2018 tatsächlich in der Kommunalverfassung eine Regelung, dass Kinder und Jugendliche zu beteiligen sind. Punkt. Und die Ausgestaltung, da wird es dann schon ein paar Vorschläge gemacht, aber erfolgt dann auf der kommunalen Ebene. Und das finde ich auch richtig. Und das ist eben nicht nur, dass es dann Kinder im schulischen Kontext betroffen sind, um die Belange geht, sondern sie alle betreffend. Und das kann natürlich auch, wenn ein Kind sieht, ich werde hier mal in 20 Jahren in dem Ort leben, dann bin ich jetzt vielleicht für oder gegen die Investition in XY. Ne? Also, aber da braucht es natürlich auch wirklich gute Begleitprozesse, Menschen, die das Kindern übersetzen, was da passiert. Aber es ist absolut wichtig, auch im Sinne unseres Demokratieverständnisses.
Wo sehen Sie denn, nochmal ein halber Schritt zurück zum Thema soziale Medien? Sie haben gerade auch von der Verantwortung der Plattformen gesprochen. Wo sehen Sie die Verantwortung?
Naja, ich meines Wissens, und ich bin jetzt nicht an der Stelle so, stecke nicht so tief in der Diskussion drin, aber bestehen ja nahezu keine Hürden, dass Kinder soziale Medien nutzen. Und die Frage wäre ja auch bei einem Verbot über Altersbeschränkungen, ob das praxistauglich wäre, ne? Also wie das gelebt werden könnte. Aber ich glaube im Moment, was ich eher problematisch finde, ist, dass wir das diskutieren, ob wir den Kindern unter der Maßgabe, dass sie Informationsrechte haben, ihre Rechte beschneiden, indem wir da Altersgrenzen einziehen, ohne vielleicht zunächst erstmal auf die Anbieter zuzugehen und zu sagen, was macht ihr zur Sicherung und zum Schutz unserer Jüngsten bei so einer potenziellen Gefährdung.
Ja.
Und diese, vielleicht kriege ich die Diskussion nicht mit, das will ich gar nicht ausschließen, aber mir wird die zu wenig betont.
Nehme ich auch so wahr.
Dann sind wir uns einig.
Also ist an der Stelle auch tatsächlich meine Wahrnehmung, dass wir ganz viel über Medienkompetenz reden. Also ich kann den Begriff, also Medienkompetenz ist wichtig, aber ich kann den Begriff mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr hören. Weil der irgendwie mittlerweile für oft so eine Generalantwort eigentlich auf alles ist. Aber niemand kann es irgendwie so richtig greifen, was ist denn jetzt eigentlich Medienkompetenz? Die Schulen haben es als Querschnittsthema irgendwie in sämtlichen Rahmenlehrplänen drin und müssen es in ihre Curricula einbauen. Aber das löst aber ja das grundsätzliche Problem der Inhalte in diesen Netzwerken nicht.
Vielleicht, ich habe überhaupt nichts gegen den Begriff Medienkompetenz, weil ich glaube, ich habe es ja vorhin schon mal gehabt mit dem Kompetenzbegriff. Ich finde, dass sich sowohl Die schulische Zielsetzung geht ja auch mittlerweile in Richtung einer Kompetenzorientierung von Kindern und Jugendlichen, anstatt ihnen einfach nur Wissen zu vermitteln. Und das ist ja mehr. Das heißt, ich habe ja tatsächlich den Umgang damit gelernt. Ich bin kompetent sozusagen im Umgang mit den Dingen. Und da ist ja die Frage, was braucht's alles dazu, damit, dass man kompetent wird? Und ich glaube eben nicht, dass man kompetent wird, indem man erstmal sagt, oh, das darfst du jetzt aber für ein paar Jahre nicht benutzen. Mhm. Sondern wo soll die Kompetenz dann herkommen? Und alleine nur durch, wenn du dann später mal das benutzen darfst, dann musst du achten darauf. Das ist es ja auch nicht, sondern ich muss ja altersgerecht sozusagen die Entwicklung und die Kompetenz vollziehen. Und da, ich finde den Kompetenzbegriff total richtig. Wir müssen vielleicht noch an Instrumenten und Maßnahmen arbeiten, wie wir das tatsächlich hinbekommen, weil nicht zuletzt, ich glaube, kann man ja auch sagen, dass die Digitalisierung in Deutschland gerade explodiert und voranschreitet, nicht zuletzt auch durch Corona ausgelöst, auch so ein bisschen, dass wir plötzlich alle eigentlich da vor der Frage stehen, ich frage mich auch, bin ich hinreichend medienkompetent? Also ich glaube, die kann sich jeder stellen, nicht nur im Kontext von Schule gegenüber Schülerinnen und Schülern.
Also, okay, dann hätte ich es vielleicht nochmal, Sie haben den Begriff betont vorhin benutzt, welcher Sie den auch nutzen sollen. Die Frage ist ja, also für mich, deswegen nervt mich dieser Begriff mittlerweile, ich finde Kompetenzen unfassbar wichtig. Da fehlt nur was in der Betonung. Also ich mache mal eine Analogie, wenn ich jetzt sagen würde, wir machen unsere Kinder ernährungskompetent. Wir bringen den Kindern bei, was ist gesundes Essen, was ist ungesundes Essen. Super. Wenn ich aber gleichzeitig nicht kontrolliere, was machen denn die Hersteller eigentlich in ihre Lebensmittel rein und das auch nirgendwo ausweisen muss, bringt mir die beste Ernährungsbildung nichts.
Ja, aber das hat ja eher was mit Transparenz zu tun.
Genau, da geht es um Transparenz.
Also wenn ich tatsächlich den Anspruch habe, Kinder gesund aufwachsen zu lassen, dann muss ich natürlich Transparenz herstellen, was ist da drin, damit diejenigen, die auch Erziehungsverantwortung tragen, und das sind wir in den unterschiedlichen Rollen ja ganz oft, selber dann betroffen, dann muss ich das ja auch vermitteln können. Ja, wenn ich nicht weiß, was drin ist, also da würde ich sagen, brauchen wir an ein paar Stellen mehr Transparenz bei dem Thema Ernährung. Und da finde ich auch das, welche Schritte da in den letzten Jahren gegangen wurden, finde ich richtig. Auch so über Regelungen, bestimmte Lebensmittel auszuweisen, was drin ist, oder diese Ampelgeschichten da einzubauen, weil nicht jeder ist dann auch so tatsächlich an der Stelle informiert, dass er gleich erkennt, durch die Zutatenliste, die endlos ist und so klein gedruckt, dass ich mittlerweile meine Brille schon abnehme, damit ich es noch lesen kann wieder. Und da finde ich das schon gut, dass es dann so eine Ampel gibt, die sagt, ah, guck mal, das ist aber grün da, kannst du, und gelb kannst du bisschen und nicht zu oft. Und
aber deswegen war das ja eine Analogie. Also dasselbe würde ich mir für die Anbieter von digitalen Plattformen einfach wünschen. Weil da ist es ja genau das Problem. Also wir sagen den Kindern, wir machen dich medienkompetent in der Annahme, dass das Kind dann dem nicht ausgesetzt ist oder damit umgehen kann mit dem, was es ausgesetzt ist. Aber ich will ja eigentlich gar nicht, dass mein Kind mit pornografischen Inhalten im Internet konfrontiert wird. So. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit dieser Medienkompetenzdebatte die Anbieter oft aus der Pflicht nehmen.
Nee, glaube ich nicht. Also nee, okay. Das sehe ich nicht, okay. Weil das würde ich nicht in Konkurrenz zueinander sehen. Das muss man komplementär sehen.
Okay.
Genauso wie wir die Schutzklassen haben für Filme. Mhm. Ne? Muss dann, also es darf jetzt nicht eine Ausweisempfehlung nur sein, aber ich habe ja auch tatsächlich eine Orientierung gebend bei den Schutzklassen FSK, keine Ahnung, 16 oder so, ne, Freigabe. Und das würde ich nie konträr, sondern immer komplementär sehen. Ich brauche beides.
Wo sehen Sie, um nochmal auf den Anfang ein Stück weit zurückzukommen, die größten Chancen in der Zusammenarbeit von Kita und Schule im Zusammenhang mit der Neuaufsetzung des Ganztags? Oder der neuen Ausgestaltung des Ganztags?
Die größten Chancen im Ganztagsförderungsgesetz sehe ich schon darin, dass wir die Multiperspektivität an einem Ort bekommen, wo Menschen einen ganzheitlichen Förderansatz und Bildungsansatz fahren und dabei die Kinder bestmöglich unterstützen. Das sehe ich für mich als die große Chance. Und da haben Sie schon rausgehört, da habe ich auch bestimmte Vorstellungen oder haben wir als Verband bestimmte Vorstellungen, weshalb wir auch jetzt im Herbst, im September, am 24., 25. September gemeinsam mit der Uni Vechta das Thema Qualität im Ganztag uns auch wirklich nochmal vornehmen. Weil der Ganzheit, es gibt ihn nicht in einer Form. Wir haben unzählige Umsetzungsformen und im besten Falle bestehen sie aus Kooperationen zwischen dem Bereich Schule klassischerweise und der Jugendhilfe oder auch Dritten, Laien, Vereinen, Sportvereinen etc. Und es muss uns gelingen, dabei Qualitätsmaßstäbe an den Tag zu legen, dass wir wirklich eine förderliche Umgebung für Kinder schaffen, weil sie viel Zeit an diesem Ort verbringen und nicht nur linear, einseitig, eindimensional gebildet werden können, sondern wir wissen um die Bedeutung des nonformalen Bildungssettings. Und das ist uns wichtig, das verfolgen wir hier. Und wir versuchen mit der Veranstaltung im Herbst, mit unserer Bundesfachtagung, auch gute, qualitative Umsetzungsformen zu zeigen. Daran im Diskurs wieder mit unseren Teilnehmenden in Workshops uns die Sachen erarbeiten und in die Fläche zu bringen, damit jeder Teilnehmer auch was mitnimmt, aber für uns eben auch eine Position für eine weitere Arbeit zu finden.
Okay. Letzte Frage. Sie haben einen Termin mit der Bildungs- und Familienministerkonferenz. Und dann sitzen da ganz viele Leute vor Ihnen, sie gucken in neugierige Gesichter und die Frage ist, liebe Frau Stobbe, lieber PfV, Sie haben einen Wunsch frei. Den sagen Sie uns jetzt und jetzt mal komplett fernab von Sachzwängen und Umsetzungszeiträumen und so weiter. Morgen wird er umgesetzt. Welcher wäre es?
Das ist eine zu schwere Frage. Ich glaube, mit einem Wunsch wäre es dann nicht getan. Aber das finde ich ja interessant. Sie haben ja gesagt Bildungs- und Familienministerkonferenz.
Und die gibt es ja in der Form nicht.
So ist es, genau. Aber es ist
mal zusammen.
Die tagen ja auch mittlerweile zusammen. Also das heißt, die BMK und die JFMK haben ja tatsächlich, und das ist gar nicht so alt, das ist fast noch ein Novum, dass die beiden Ministerkonferenzen zusammen tagen. Und da würde ich schon sagen, an beide gerichtet, es muss uns gelingen und ich weiß aus meiner vorherigen Tätigkeiten, auch habe ja ein bisschen Einblick in die JFMK-Seite gehabt, da würde ich sagen, wir müssen Kindern mehr Raum geben. Tatsächlich, wir sind in einer immer älter werdenden Gesellschaft und wir sind nicht mehrheitlich, dass wir uns um Belange von Kindern und Jugendlichen kümmern. Und da würde ich sagen, es muss uns über die Gremien, Bildungs- und Familienministerkonferenz, müsste es uns gelingen, Kinder ernster zu nehmen, ihre Bedürfnisse in den Raum zu stellen und wirklich uns dafür einzusetzen, dass wir qualitätsvolle Settings bekommen, Bildungssettings bekommen. Die werden eben von den Konferenzen ganz häufig auch unterstützt, aber wir scheitern oft an Finanzministern und Finanzministerinnen. Und ich glaube, da können wir auch als Verband nur immer wieder die Bildungs- und Familienminister unterstützen, damit sie auch stark sind, wenn sie mit anderen am Tisch sitzen und um das Tischtuch, was Ringe, ständig zu kurz ist, das heißt dann Geld, das Tischtuch, ringen. Und das versuchen wir durchaus zu tun und haben da auch immer wieder Anregungen gegenüber Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, bestimmte Themen aufzunehmen. Zuletzt haben wir das versucht, dass wir thematisiert haben, wie tatsächlich der Bund sich dauerhaft an den Kosten der Kindertagesbetreuung beteiligen kann. Das kann er im Moment nämlich verfassungsrechtlich nicht. Und insofern kümmern wir uns manchmal auch um so trockene Fragen, was bräuchte es denn da für Diskussionen und was muss da vorangebracht werden, damit der Bund das tun kann?
Okay. Danke dafür.
Gerne, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gleichfalls, danke sehr. Gibt es uns noch irgendwas, was Sie noch nachschieben möchten? Vielleicht noch eine letzte Frage, wo Sie sagen, du bist jetzt noch gar nicht dabei gewesen, da habe ich noch ein Anliegen oder der PfV hat noch ein Anliegen.
Also tatsächlich, was wir vorhin so gesagt haben, wir müssen, glaube ich, auch bei aller Bildungsorientierung dürfen wir nicht vergessen, was es heißt, dass Kinder auch ein Recht auf Spiel haben und dass wir das Spiel nicht verlieren. Also es sind so Fragen, wir haben das vorhin gehabt an reformpädagogischen Ansätzen, aber die Frage stellt sich ja auch, wie verhalten sich pädagogische Ansätze wie Waldorf, Montessori, Fröbel, wie verhalten die sich zu diesen Bildungs- und Orientierungsrahmen? Haben die heute noch eine Rolle? Spielen die noch eine Rolle oder versinken die hinter Bildungs- und Orientierungsrahmen, die auch nach Bildungsbereichen, die dann eben mathematisch, sprachlich, naturwissenschaftlich schon fast wie ein schulischer Kontext, ne, die Bildungsbereiche durchdekliniert, verschwindet das? Oder brauchen wir nicht eine stärkere Betonung von eben pädagogischen Ansätzen, die ganzheitlich gedacht sind? Und das wäre so etwas, was, wenn ich mir was wünschen könnte, dann mehr Aufmerksamkeit auf und so auf solche Fragen, weil sie werden zu wenig diskutiert.
Okay. Frau Stoppel, ich danke Ihnen.
Vielen, vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal in Episode 112. Ich verrate noch nicht, wer da sein wird. Wenn Sie mögen, lassen Sie sich gerne überraschen. Haben Sie eine gute Zeit. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.